Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, go.
Herzlich willkommen bei der 30. Ausgabe des Jagdfunk. Wir haben den 11. Mai 2015 und ja, ich bin diesmal ganz schnell, nur wenige Tage nach der Veröffentlichung der letzten Ausgabe, gibt es auch schon die nächste. Diesmal mit einem Thema, das hat mich mehrfach schon beschäftigt, als ich nämlich Kilometer an Elektrozaun rund um Mais- und Rapsschläge ausgebracht habe, um selbigen vor Wildschweden zu verteidigen. Und so freue ich mich, dass über einen Zufall, der lief nämlich über Twitter, ich einen Kontakt bekommen habe zu einem Handelshaus mit einer Spezialisierung auf genau dieses Thema Elektrozaun. Und dazu begrüße ich den Hans-Otto Ewald. Hallo.
Hallo.
Du hast ja eigentlich auch schon eine ganz bewegte Geschichte hinter dir. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie die Witterung deines Stalls so zustande gekommen ist.
Du meinst mein Leben bis jetzt?
Ja, also wo bist du so sozialisiert
worden? Ich bin in einem damals noch kleinen Dorf in Nordfriesland, in der Nähe von Husum aufgewachsen, umgeben von Bauernhöfen, Hund, Katze, Schwein, Ziegen nicht, aber Hühner, Enten zählten dazu. Das nannte sich damals so ein bisschen bäuerlicher Nebenerwerb, im Kleinsten. Sicherlich auch, ich bin Jahrgang 55, damit wir ein bisschen mehr zu essen hatten. Ja, ich habe viel geholfen, auch auf nebenan, auf den Bauernhöfen. Als Jugendlicher damals gab es noch nicht so viele Gesetze, die das alles einschränken. Ich habe da viel Spaß gehabt. Bin dann irgendwann mit der Schule fertig gewesen. Ich habe eine Ausbildung bei der damaligen Bundespost im Fernmeldedienst gemacht, habe dann Fernmeldehandwerker gelernt. Danach habe ich mir irgendwann mal gesagt, nur richtig arbeiten, körperlich arbeiten, ist vielleicht nicht so gut. Habe ein paar Laufbahnprüfungen gemacht, erfolgreich abgeschlossen. Habe dann im damaligen Fernmeldedienst, dass man die mit den grauen Autos und später dann mit den gelben. Habe als Bauführer gearbeitet, Bauaufsichten, Baustellen abgerechnet, geplant. Habe Stromversorgung gemacht, das viele Jahre lang. Bin dann irgendwann, weil mir das nicht mehr interessant genug war, umgestiegen in die Datentechnik, in die Datenübermittlungstechnik, Datenübertragung. Komplett neues Thema für mich. Damals dann auch viele Lehrgänge Analog-Digitaltechnik so gemacht. Mhm. Wir hatten in Husum zu damaliger Zeit eine der ganz wenigen modernsten Datenvermittlungsstellen. Die arbeiteten mit amerikanischer Technik.
Okay.
Sind mit zusätzlichen Sicherheitsaufgaben auch noch in Zeiten damals des Kalten Krieges die Bundesregierung hatte da auch, oder vielmehr die Sicherheitsbehörden, ein sehr hohes Bedürfnis an Redundanz. Das heißt, alles muss doppelt, dreifach, vierfach vorhanden sein. Ja, da habe ich dann gearbeitet und irgendwann kam der Tag, wo der eiserne Vorhang fiel. Und mit dem Tag, wo der eiserne Vorhang fiel, war ja nicht nur die Reisemöglichkeiten von Ost nach West, sondern auch das Einfallstor für, ich sag mal, sogenannte Spezialisten von West nach Ost. Und habe da 6 Jahre in der Datentechnik gearbeitet, aufgebaut. In Mecklenburg-Vorpommern, bis hin zur Grenze. An der Grenze gab es nie Probleme, da war das Staus manchmal von 10, 15 Kilometer, wenn wir dahin wollten und was gemacht haben für die Bundespolizei oder für den Zoll, konnten nicht durchkommen. Dann haben wir nur angerufen, wir hatten damals schon große 10 Netzmobiltelefone, die wogen so 5, 6 Kilo.
Ja, die kenne ich auch noch, ja.
Und dann hat man am Ende der Kolonne vom Stau gesagt, also Leute, wenn ihr möchtet, dass wir oder ich euch helfe, dann müsst ihr mich schon holen. Also kam ein Fahrzeug mit Blaulicht an. Und dann gab man sein Zeichen, dann hat er gewendet, wir mit unserem mit dem eigenen Wagen dann zu der Zeit, hinterher und dann mit Blaulicht zur Grenze. Es war hochinteressant. Es war einfach nur interessant. Wir brauchten zu damaliger Zeit keine weiteren Ausweise. Das Einzige, was wir brauchten, war der Telekom-Ausweis. Also der war, denke ich, mehr wert wie ein Personalausweis, Reisepass und vielleicht noch ein US-Visum dazu. Also damit konnte man wirklich machen, was man wollte. Dann gab es persönlich ein bisschen Probleme und ich musste zurück hier. Hatte dann in den Westen, damaligen Westen, oder Nordwesten, muss man ja sagen. Es gab schwere gesundheitliche Probleme, die dazu führten, dass mein Dienstherr mich dann mal aussortiert hat. Nur kann ich nicht gut stillsitzen, das geht nicht. Also, habe verschiedene kleine Nebentätigkeiten gemacht und bin dann irgendwann wieder richtig eingestiegen und habe Weidezaungeräte repariert. Erst im Kleinen, dann im Großen. Ich glaube, ich bin in dem Unternehmen Weidezaun Info, ich glaube, das mit der Mitarbeiter Nummer 3, 4 oder 5 gewesen. Ja, habe dann irgendwann Kunden mitberaten und da mir als Techniker das nicht schwerfällt, die ganzen technischen Zusammenhänge überhaupt zu begreifen und ich auch früher schon Seminare abgehalten habe, auch keine Angst vorm Reden habe, wurde das immer komplexer und wurden die Themen immer mehr. Irgendwann habe ich keine Geräte mehr repariert. Dann habe ich nur noch Kunden beraten und habe dann oft festgestellt, wenn ich keine Lösung für ein Problem habe, das ist für einen Techniker schwierig und schlimm. Für mich jedenfalls als Techniker. Beim einen Mal zu sagen, also ein Kundenwunsch, ja, da müsste doch das was geben. Und wenn ich dann gesagt habe, nein, da gibt das nichts, dann hat mich das schon ein bisschen geärgert. Und wenn ich dann in einem gewissen Zeitfenster das zweite Mal so ein Problem habe, dann habe ich mir gesagt, das kann auch nicht sein, dass es ein Problem gibt, für das es keine Lösung gibt oder wir keine Lösung haben. Und da gibt es dann verschiedene Entwürfe von mir, die sind nicht immer was gelungen, aber viele sind geendet auch in Gebrauchsmustern, die anerkannt worden sind. Und mich hat dann als Stolz immer erfüllt, dass durch meine Ideen viele Leute Arbeit haben. In der Werkstatt selbst, wir haben dann die Produktion zum Teil verlagert und mittlerweile werden die im europäischen Ausland gefertigt, eben aus Preisgründen, dass zum Beispiel das Erfolgreichste eine Tür, Elektronetze kennt ja jeder so, aus, wo man auch Schafe drin hält. Wenn man jetzt rein will ins Netz, dann muss man erstmal den Strom ausschalten. Wenn man es nicht macht, weiß man es fürs zweite Mal auf jeden Fall. Und dann muss man die Netze auseinanderknüpfen, weil die elektrisch miteinander verbunden sind. Und ich habe da mir mal gedacht, dafür brauchen wir eine Tür. Diese Tür hat oben einen Griff, der ist elektrisch isoliert. Da hebt man die Tür ein, man lässt den Strom eingeschaltet. Die Tür selbst ist im unteren Bereich völlig elektrifiziert. Man fasst an den Griff an, hebt die Tür hoch, öffnet, geht durch, schließt die Tür wieder. Das ist ein sehr erfolgreiches Modell. Eigentlich meine beste Idee, die ich so in der Richtung gehabt habe. Ja, das führte dann immer weiter, dass ich mich eben auch für die ganzen Behörden und Verbände interessiert habe, mit denen viel zusammenarbeite, die berate und eben mittlerweile in der glücklichen Lage bin, dass sie, gerade auch Behörden und Verbände, wenn die Sachverstand brauchen, die den von mir bekommen, Hinweise bekommen, was ist da zu machen. Und ich bin in dem Falle kein Verkäufer, ich bin dann Berater. Das führt sogar so weit, dass ich, wenn ich irgendwo was vorgestellt habe und Leute sagen, ja, das möchte ich jetzt aber kaufen, ja, sag ich, dann könnt ihr das übers Internet machen oder morgen in der Firma anrufen oder am nächsten Werktag. Ich sage, mit mir nicht. Ich würde mich sonst unter Druck setzen und das lehne ich ab. Hat den Nebeneffekt bei Leuten, wenn ein Kunde einen mit Geld bedroht und man sagt, ich will das nicht. Das ist ja schon ganz schlimm. Ja. Und er muss einen anderen Weg. Aber er nimmt mir dann auf jeden Fall ab, dass ich ehrlich bin. Ja, wenn, ja, es gibt ja immer so das Gefühl, oh, dieser Vertreter, der will nur mein Bestes, sprich Geld. Ich möchte schon die beste Lösung haben. Und wenn ich kann als Techniker dann objektiv beraten, wenn ich das Geld ausgeblendet lasse. Ja, das ergibt sich im Nachhinein oft, dass Kunden sagen, ja, was würde sowas denn kosten, wenn ich ihnen ganz ehrlich sage, so und so viel roundabout. Das ist mir aber zu viel. Okay, abspecken können wir immer noch. Ja, es gibt meistens auch eine zweite, dritte Lösung. Aber ich muss, wenn ein Kunde mich fragt, muss ich ihm ja erstmal das technisch Optimalste anbieten. Und nicht mit der Frage kommen, was wollten Sie denn ausgeben? Ja, wenn ich diese Frage, ja, was wollten Sie denn ausgeben oder was meinen Sie, was geben Sie dafür aus? Dann lasse ich mich auf ein Spiel ein, möglichst diese Summe, ja, nicht nur zu erreichen, oh, ein bisschen mehr geht immer. Das ist nicht sauber. Also sauber ist es nur, wenn ich das wirklich technisch fundiert einberate, was auch mal dazu führen kann, dass ich einem Kunden sage, geben Sie Ihr Geld woanders für aus. Das ist nichts für Sie. Das erfüllt den Zweck nicht. Hat dann wieder den gleichen Effekt. Der Kunde fühlt sich ausgegrenzt. Ja, was heißt ausgegrenzt? Ja, der will nicht. Und ich lege gern aber Wert drauf, dass ein Kunde seinem Nachbarn oder Bekannten erzählt, also weide zum Info, da wirst du richtig beraten. Das führt sogar so weit, dass sie dir gar nicht verkaufen wollen. Das ist ein Ruf, von dem wir mittlerweile auch gut leben.
Ja, wenn die Kunden wiederkommen, um aufzurüsten, anstatt sich zu beschweren, ist ja das Ziel erreicht. Ne? Das ist das, was man möchte.
Genau, und das ist ein bisschen mittlerweile Firmenphilosophie geworden, so auch zu handeln. Es bringt uns nichts. Wir sind interessiert, dass wir auch übermorgen noch voll dabei sind und nicht irgendwelche schnellen Sachen nehmen. Das ist sinnlos. Das ist einfach sinnlos. Und das ist natürlich jetzt so in einem es ist ein sehr, wirklich hochinteressantes Thema. Das ist ja nicht nur, dass wir Ziegen, Schafe, sonstige Sachen einzäunen, aber wir haben mittlerweile sogar Spezialprospekte, die zielen dann mehr auf Österreich und den Balkan. Da geht es um Braunbären, die sich dann an Bienenstöcken vergehen oder die Königinnennachzucht in Kärnten stören, wo man Elektrosicherungen machen muss. Und auch da gibt es dann von den Anwendern nachher so tolle Tipps, die wir weitergeben können. Und wenn man wirklich sein Wissen, was man hat, so weitergeben kann, dass auch ein sogenannter Profi sagt, boah, die haben aber richtig was drauf, dann sind wir angekommen.
Ach, ist das echt so, dass dieses, also so ein Community-Ding, also ich habe das hier ja auch, dieses Feedback von den Hörern, also diese Praxistipps oder mal einen Gedanken dran geklebt, den man selber noch nicht hatte. Das ist also ein Erleben, was es rund um dieses Thema Elektrozaun auch stattfindet.
Ja. Ja. Es ist ja so, es gibt ja sehr viele Themen, wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, öffnet sich eine neue Welt. Und ich vergleiche auch dieses Thema Elektrozaun immer mit so einer kleinen Glaskugel, die lackiert ist. Wenn man anfängt, an dieser Glaskugel zu kratzen, den Lack abzunehmen, dann kann man in diese Kugel schauen. Und wenn man dann ganz genau hinsieht, dann sieht man unten in dieser Kugel, da liegt eine Glaskugel. Ja, so, und so geht's weiter. Je weiter man einsteigt in ein Thema, desto weiter kommt man auch. Und das ist ein Vorteil, den ich gerne weitergebe. Aber es bringt nichts, wenn ich alles weiß, damit ist gar keinem genützt. Das Wissen muss weitergegeben werden. Und dieses Wissen, das kann man zum großen Teil im Internet weitergeben, was wir auch machen. Das kann man über Prospekte weitergeben. Aber es gibt so spezielle Themen, wo man gar nicht in der Lage ist, das zu fixieren in schriftlicher Form oder mit Zeichnungen oder mit Videos zu machen. Jedes Thema ist irgendwo anders. Es geht schon damit los, ob ich einen Zaun nur zeitweise haben will, ob ich ihn fest haben will oder ein Gemisch aus beiden. Mhm. Ja. Okay. Und wie gesagt, was auch wichtig ist für uns und für mich, das Wissen über die Tiere. Ja, ein Tier, wie ein Tier sich verhält, man kann ein Tier relativ genau ausrechnen. Indem man sich einfach versucht, was für ein Motiv hat das Tier? Und was will es? Es gibt so ein paar Sachen, die einfach vom Motiv her so, sehr hoch angesiedelt sind, und dann kommt man auch drauf, wie man es verhindern kann oder wie man das Tier lenken kann. Wir bringen ja keine Tiere um. Wir lenken Tiere. Wir lenken sie ab oder wir hüten sie. Ja, dann kommt man einfach drauf. Und ein Tier handelt immer so, dass es mit möglichst wenig Energieeinsatz einen maximalen Nutzen hat.
Also ich bin ja bekannt hier für den Versuch, die Themen zu strukturieren. Daran möchte ich auch gerne heute scheitern. Und lass uns doch vielleicht einfach mal so ein Werkzeugkasten zusammenbauen. Also ich habe ja erstmal grundsätzlich so die beiden Ziele. Ich will entweder möchte ich Tiere einzäunen, dass sie zusammenbleiben, oder ich möchte bestimmte andere Tiere fernhalten von irgendwas. Und dafür nehme ich den Elektrozaun zur Signalübermittlung sozusagen. Was brauche ich denn alles, um so einen Elektrozaun in Betrieb zu nehmen?
Ja, man muss sich natürlich genau überlegen oder muss vorher schon sagen, was will ich? Will ich, wie gesagt, Tiere hüten oder will ich Tiere aussperren? Aussperren läuft meistens immer noch ein klein bisschen kräftiger. Mhm. Ja, hüten ist mehr Lenken, aber aussperren ist schon ein bisschen massiver. Tiere, wie im Übrigen auch die meisten Menschen, folgen immer dem, was am meisten wehtut. Mhm. Wenn ein Tier Hunger hat, ist das schon mal ein starkes Motiv. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kartoffelacker habe und draußen und es wollen Wildschweine einwechseln, dann muss ich denen schon mal ein Argument geben, da nicht zu fressen. Mhm. Das heißt, zum Beispiel ein Elektrozaun drum, und wenn die Rotte einwechseln will, muss das Leittier einen heftigen Schlag bekommen. Und der muss so heftig sein, dass das Tier sagt, dass der Schmerz ist so groß, ich habe jetzt mal für einen Moment, blende ich mal meinen Hunger aus. Mhm. Und dann, das ist Ablenken.
Also worauf ich jetzt nur hinaus wollte, waren so die Komponenten. Also ich brauche eine Stromquelle.
Ja. Eine Stromquelle, da gibt es die verschiedensten, also man braucht erstmal ein Gerät, was aus, egal, 9, 12, 3 Volt, 230 Volt, eine Hochspannung macht. Weidezaun ist Hochspannung.
In welchem Bereich wird er so betrieben?
Weidezaun, Hochspannung, also es sei denn, ich nehme jetzt nur mal die normalen Anwendungen, die laufen so zwischen 8 und 13.000 Volt.
Okay.
Und das ist eine Impulsspannung, die tritt nur alle 1,2 Sekunden für die Dauer von ein paar Millisekunden aus. Dieser Impulsabstand ist deswegen so gewählt worden und auch die Impulsdauer, damit weder Herz noch Hirn stehen bleibt. Ja, grundsätzlich, wenn so ein Impuls lange anstehen würde oder schneller getaktet würde, ist es nicht ungefährlich. Aber durch diese Kombination der langen Taktabstände und der Impulslänge ist es unter normalen Umständen für Mensch und Tier ungefährlich.
Okay.
So, ich brauche so ein Stromgerät, das dann eben aus 9 Volt Batterien oder Autobatterien oder aus 230 Netz gespeist wird. Ich brauche eine Erdung. Die Erdung ermöglicht es, nur mit einem Draht zu arbeiten. Das heißt, Mensch oder Tier oder Pflanze mit elektrischem Erdbodenkontakt, das nachher den Stromdraht berührt, ist durch den Erdkontakt minus geladen. Stromdraht berühren, Kurzschluss oder Stromfluss durch diesen Körper, und dann bekommt man einen Schlag. So, was wir beide brauchen vom Gerät ist eben ein Stromzaun oder ein Netzzaun im weitesten Sinne. Das muss elektrisch leitend sein, sind also Metalle. An Metallen gibt es den verzinkten Eisendraht, auch in dünnster Form. Kupfer, verzinktes Kupfer, Edelstahl und Aluminium. Das sind so die gängigen elektrischen Leiter. Und diese elektrischen Leiter müssen natürlich isoliert geführt werden. Dafür gibt es dann Kunststoffpfähle oder besondere Isolatoren, die man befestigen kann, in zum Beispiel Holzpfählen oder an Metallpfählen. Und auch bei diesen Isolatoren und bei diesem ganzen Aufbau ist so einiges zu beachten immer. Ja. Mhm. Aber so der Aufbau ist, man hat eine grundsätzliche Energiequelle, dann das Stromgerät, das Weidezaungerät, eine Erdung, den Zaunanschluss und den Zaun an, als solches, mhm, in verschiedensten Ausführungen.
Okay, wenn ich jetzt so in freier Gegend bin, also 220 Volt ist wahrscheinlich so die maximale, also Drehstromanschlüsse werden nicht erforderlich sein, vermute ich mal.
Richtig.
Manchmal kann ich eine Batterie daneben stellen. Gibt es denn mittlerweile auch solargetriebene,
ja,
Energiequellen?
Wir bieten die seit, glaube ich, 6 oder 7 Jahren jetzt an. Ja. Es wird immer mehr, gerade auch in einsamen Bereichen, mhm, und vor dem Hintergrund, dass so eine Autobatterie doch sehr schwer ist. Und wenn eine Autobatterie transportiert wird, ja, die wird getragen und wird geschüttelt, dann geht sie auch sehr schnell kaputt. Mhm. Das heißt, eine Autobatterie, also ein Akku, möchte am liebsten immer nur stehen, nicht viel bewegt werden, geladen werden, entladen, laden, entladen. Und das kann man mit Solarpanels wunderbar machen.
Mhm, okay.
Das wird, wie gesagt, immer mehr.
Haben die denn noch einen Akku als Puffer,
ja,
dazwischen?
Ja.
Also weil ich nachts natürlich...
Ja. So, das sind dann alles, ja, das sind alles 12-Volt-Geräte. Es gibt auch Exoten im 9-Volt-Bereich, aber der 9-Volt-Bereich ist eigentlich ein zu schwacher als Energiequelle.
Ja.
Deswegen braucht man schon Akkus mit einer gewissen Kapazität. Wenn so eine Autobatterie es schafft, ein Kfz anzuschmeißen, dann ist es auch in der Lage, über mehrere Wochen einen Zaun zu versorgen. Das muss man natürlich so sehen, so Hochleistungszäune, die haben auch einen entsprechenden Stromverbrauch.
Mhm.
Da gehen schon mal pro Stunde, oder der Verbrauch liegt schon mal so bei 500 Milliampere. Das heißt, man hat dann dort am Tag so 12 Amperestunden schon mal als Verbrauch.
Mhm.
Und wenn man die Größe von Autobatterien sieht, so 60, 80, 110 Amperestunden und das dann mal so durch sechs Amperestunden pro Tag teilt, dann kommt man auf ein Ergebnis vielleicht von 10, 12, 18, 20 Tagen.
Mhm.
Und das ist in einsamen Gebieten natürlich nicht lang.
Mhm.
Und dadurch, dass man eben jetzt das mit Solarpanels betreibt, ist es alles ein bisschen einfacher geworden. Mittlerweile sind die Panelpreise auch so günstig, dass es sich manchmal schon nicht mehr lohnt, einen Reserveakku,
mhm,
vorzuhalten. Ich muss ja für den Zeit, wo der Akku nachgeladen werden muss, wenn er leer ist, muss ich ja den Zaun weiterhin betreiben. Also das heißt, ich, mhm, muss für die Zeit einen Reserveakku haben. Und wenn man dann noch die Arbeit dazu rechnet, dann rechnen sich immer Solarpanels.
Mhm.
Ja. Und die sind dann auch in der Größe, in der Kapazität den jeweiligen Weidezaungeräten angepasst. Und ein häufiger Einwand ist, die werden ja von Zweibeinern entwendet oder beschädigt. Das ist heutzutage nicht mehr so, weil Solartechnik hat überall Einzug gehalten.
Hm.
Und für wirklich einsame Gegenden gibt es da auch noch ein Hilfsmittel. Dann wird das Weidezaungerät in einem besonderen Kasten, Metallkasten untergebracht. Und auch der Metallkasten steht nachher unter Weidezaunspannung.
Hm.
Sogar der Rahmen von dem Solarpanel steht unter Spannung. Wenn ein uns nicht so wohlgesonnen mit Lederhandschuhen ankommt und sagt, jo, ich bin ja Lederhandschuhe und fasst dort an, was ist der Weidezaunspannung, ziemlich egal, dass du schlägst, auch Lederhandschuhe.
Mhm.
So, und dann spätestens dann ist gut. Und als Nutzer kommt ja auch als Frage, ja, und wie komme ich daran? Mit einem isolierten Schlüssel. Und wenn man das sich da mal nicht ordentlich verhält, bekommt man einen Schlag und ist beim nächsten Mal dann ein bisschen besser drauf.
Ja. Es schult.
Ja.
Wenn ich, also mit was für Längen? Also wir haben Maisschläge damals umschlagen, also das waren schon in die Kilometer, ging das ganz deutlich. Also ja,
also ohne Problem 20 Kilometer.
Also ja, eigentlich, da kommt man nicht an Grenzen, nicht wirklich.
Nein. Und ansonsten muss man mit mehreren Geräten arbeiten. Es sind ja auch manchmal so, gehört man, oh, das ist ein Gerät, da kann man 75 Kilometer Zaun dranhängen. Ja, theoretisch.
Hm.
Theorie und Praxis klafft sehr weit auseinander.
Hm.
Wenn ein Zaun richtig sauber und gut aufgebaut ist und keinerlei Ableitungen hat, unter Ableitungen meine ich Verbindungen zum Erdreich, wo Strom fließt. Jeder Grashalm, der diesen Stromzaun berührt, bewirkt, dass ein Strom vom Draht in die Erde fließt. Wenn es nur ein einzelner jungfräulicher Grashalm ist, da fließt Strom durch. Der Stromfluss bewirkt, dass die pflanzlichen Zellen zerstört werden. Der Grashalm wird gelb, wird braun und fällt runter und der Zaun hat sich selbst gereinigt.
Mhm.
Das hat man aber teuer bezahlt. Diesen Energiefluss, der kommt ja irgendwo her. Der kommt letztendlich bei einer Anlage, die im freien Feld steht, aus dem Akku. Das heißt, ich muss den Akku früher nachladen. Des Weiteren bewirkt diese Ableitung am Zaun, dass durch diesen Stromfluss die Spannung am Zaun absinkt. Ja? Okay. Und ein Absinken der Spannung hat zur Folge, dass unter Umständen eine Hütte- oder Abwehrsicherheit nicht mehr gegeben ist. Mhm. Ich sagte ja eingangs, dass wir so 8.000 bis 13.000 Volt am Zaun haben. In der Physik gilt, 1.000 Volt sind in der Lage, 1 Millimeter trockene Luft zu überspringen. Das heißt, aus 1.000 Volt könnte ich einen Funken von 1 Millimeter Länge ziehen. Mhm. Wenn ich dann eine Spannung von 10.000 Volt habe, 10 mal 1 Millimeter ist 1 Zentimeter, rein theoretisch könnte ich einen Funken abziehen von 1 Zentimeter Länge. Mhm. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ein Schaf, ja, ein Schaf mit der dicken Wolle, bevor das einen Schlag bekommt, muss es sich ja weit mit der dicken Wolle gegen den Draht drücken.
Ja.
Ja, und wenn da zu wenig Spannung ist, dann springt der Funke vielleicht mal gerade noch einen Millimeter über. Ja, und ein Schaf hat den Zaun unter Umständen schon kaputt gemacht, bevor es einen Schlag bekommen hat. Mhm. Das heißt, die hohe Spannung wird benötigt, damit eventuelle Kleidungsstücke beim Menschen oder beim Tier, die Kleidungsstücke, sprich das Fell, die Haare müssen überbrückt werden.
Okay.
Und es ist so, wenn ein Tier den Zaun berühren will, bekommt es schon in der Regel einen Schlag, bevor dieser Zaun berührt wurde. Mhm. Als Mensch geht das auch. Man nähert sich mit dem Finger ganz langsam dem Zaun und wird sehen, dass man so 2-3 Millimeter, bevor man den Draht überhaupt berührt hat, bekommt man schon einen Schlag. Mhm. Ja, und man überlegt sich schon, ob man ein zweites Mal rangeht.
Mhm. Ja. Okay. Ich kenne es jetzt so, dass diese Zäune, wenn ich sie denn aufgebaut habe, die muss ich auch wirklich jeden Tag kontrollieren. Ja. Raufgefallene Äste, ich meine, was Spaziergänger manchmal so anrichten, ist ja nochmal was ganz anderes. Dass man einfach sicherstellt, dass die auch ihren Zweck erfüllen. Ist es denn außer durch wirklich konkretes Abgehen auch möglich, dass ich die Spannung zum Beispiel messe, ob da irgendwo ein Ast drauf liegt oder sowas?
Also Spannung, wie gesagt, Weidezaungeräte, also Leerlaufspannung unbelastet. Das heißt, wenn sie nur für sich arbeiten und kein Zaun angeschlossen ist, haben eine Leerlaufspannung irgendwo zwischen 8 und 13.000 Volt, je nach Gerätetyp. Wenn ich dann den Zaun angeschlossen habe und messe direkt am Gerät 6.000, 7.000 Volt, dann ist alles, sage ich mal, in Ordnung.
Und es tut die.
Ist alles. Ja. Wenn jetzt irgendwo ein Grashalm den Zaun berührt, merke ich schon vorne am Gerät, dass die Spannung runtersinkt. Mhm. Wir sollten an allen Stellen des Zaunes eine Zaunspannung von 3000 Volt haben. Ja, nicht unter 3000 Volt. Gesetzlich, das ist dann aber im Hütebereich gilt so eine Regel, nicht unter 2000, nicht unter 2500 Volt. Das kommt darauf an, welcher Gutachter im Schadensfall, vorher wird das nicht festgelegt, sowas bearbeitet. Und dem Gericht im Zweifelsfalle Empfehlungen gibt. Da gibt es genaue Abläufe, was wie wo sein muss. Mein Tipp ist, jeder Nutzer sollte anstreben, niemals unter 3000 Volt an allen Stellen des Zaunes. Und wenn er es schafft, überall 4000 Volt draufzukriegen, dann kann er gut schlafen. Ganz gut und ruhig, beruhigt schlafen. Ja. Mhm. Und braucht sich keine Sorgen machen. Dieses tägliche Kontrollieren des Zaunes ist in der Weidewirtschaft vorgeschrieben.
Okay.
Als Abwehr, als Wildschutzzaun, ob man das denn immer, das muss jeder so ein bisschen abwägen. Alleine wie viel Öffentlichkeit ist da.
Wenn ich jetzt mit dem Zaun so umgehe, ist mein Spannung ist das eine, der Strom, der fließt, ist was ganz anderes. Und wenn man beides multipliziert, kommt Leistung dabei raus. Und das ist ja das, was man am Ende halt wirklich als Impuls verspürt. Also erstmal, wie misst man sowas?
Ja, so diese Maßeinheit für die Schlagstärke ist Joule. Joule ist die Maßeinheit für Wattsekunde. Kann man ausrechnen, ist sehr kompliziert. Ich mache es mir einfach und den Kunden einfach. Wenn man Joule, also die elektrische Leistung, dass die Schlagstärke deutsch ausspricht, heißt Joule Joule. Joule kommt der Wirkung der Joule sehr nahe. Je höher die Joule-Zahl ist, desto kräftiger ist der Schlag, desto größer das Gejaule.
Erfordert auch keine übermäßige Bildung, das zu verstehen.
Wer es nicht versteht, kann ja anfassen.
Genau, ja. Dann ist klar. Ja. Ja, okay. Mit was für Geräten? Also ein einfaches Voltmeter genügt?
Nein, das sind schon sehr spezielle Geräte. Wie ich sagte, 1000 Volt sind in der Lage, einen Millimeter zu überspringen. Wenn ich jetzt eine Spannung von 10.000 Volt messen will, brauche ich innerhalb der Geräte ganz spezielle Aufbauten. Diese Spannung steht ja auch nur für ein paar Millisekunden an. Das sind schon sehr spezielle Geräte. Sind preisgünstig, fangen an, ich sage mal, irgendwo so bei 8, 9 Euro, gehen dann, das sind dann sehr einfache Geräte mit Glimmlampen dran, da muss man vielleicht, wenn die Sonne scheint, schon mal die Hand vorhalten, geht dann über digitale Geräte, die mit einer digitalen Anzeige, die fangen so bei ca. 20 Euro an und gehen so bis 40. Darüber hinaus gibt es noch Geräte, die Joule-Zahlen messen sollen. Und ich betone, die Joule-Zahlen messen sollen. Das ist ein Geräte eigentlich nur für den Laboraufbau. In der Praxis bringen die nichts.
Okay.
Wichtig ist, der Betreiber muss wissen, was habe ich überhaupt von Weidezaungerät? Was liefert mir das für eine Spannung? Und was liefert dieses Gerät an Impuls oder Ausgangsenergie?
Okay.
Ja, in den meisten Fällen wird immer die Eingangsenergie und die Aufnahme angegeben, weil dieser Wert höher ist. Ja, ich muss ja immer mehr Energie reinstecken, wie ich ihn am Ende rauskriege. Und damit machen sehr viele Werbung. Es bringt aber nichts. Ich muss die Ausgangsenergie wissen. Ja, die Ausgangsspannung. Ja, und je höher die Joule-Zahl des Gerätes ist und je höher die Ausgangsspannung ist, die ich nachher messe, desto sicherer kann ich sein, dass dort auch entsprechender Schlag vorliegt. Wenn ich ein Gerät mit 10.000 Volt Ausgangsspannung habe, messe am Zaun 8.000 und das ist ein Gerät mit einer Entladeenergie von 3 Joule, ich messe 8 und fasse dann an, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass ich auch die 30 Joule durch die Knochen kriege und das ist gut dann. Das macht man nicht mehr nochmal.
Ja, nee, in der Tat. Da mit zunehmendem Alter spätestens verzichtet man, ne?
Ja, wenn die Haut trockener wird, merkt man es nicht so. Ja. Es gibt noch ein Messverfahren mehr, um auch Zaunspannungen zu messen. Das ist der berühmte Grashalm.
Ja.
Kommt auch aus dem Bereich der Landwirtschaft, der Viehwirtschaft. Ja, heißt es dann, ich brauche kein Messgerät. Ich nehme immer einen Grashalm. Ich sage, alles klar, gut. Ich sage, wie wollen Sie die Spannung messen? Wie wollen Sie denn jemals einen Fehler eingrenzen? Ja, aber das haben wir immer so gemacht. Muss man nachher auch nicht mehr alles ausdiskutieren. Wenn dann Hobbyanwender kommen, oder auch Leute, die kein Vieh halten, sondern nur fernhalten wollen bei Wildschutzzäunen, die haben dann mal von irgendeinem Bauer gesehen, der nimmt immer einen Grashalm. Den sage ich dann ja so, wie habt ihr das geprüft? Ja, da merkt man gar nichts. Ich sage, mach das mal anders. Zieh mal die Gummistiefel aus. Ja, und stehe so mit den am besten blanken Sohlen drauf. Ich habe da schon mal eine Beschwerdemail gekriegt, also das wäre ja wohl ein bisschen hart, was ich da einigen zumute. Aber so fühlt man sich dann. Man kann es nicht anders beschreiben. Ja, jede Gummisohle, Gummistiefel, da muss der Strom durchfließen, wenn ich den Zaun anfasse. Ja, und je isolierter ich stehe, desto weniger passiert mehr. Man könnte es so weit treiben, dass man sich auf eine 4-5 cm dicke Schaumstoffplatte stellt, Styroporplatte, dann kann man den Zaun anfassen. Kriegt eventuell am Anfang einen Schlag, weil der menschliche Körper auch so ein bisschen wie ein Kondensator sein kann.
Ja.
Das heißt, ich bin ja immer positiv vorgespannt, aber wenn der Zaun dann negativ wäre, bekomme ich einmal einen und dann hat ein Potenzialausgleich stattgefunden und dann bekomme ich keinen zweiten Schlag.
Genau, okay. Jetzt kann man in Deutschland ja eigentlich nichts tun, ohne die Haftung zu klären. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich solche Dinger in die Landschaft stelle, die dann auch Signalübertragung gewährleisten, dann habe ich eine gewisse Verantwortung gegenüber den Menschen und Tieren in meiner Umwelt. Was ist denn da genau zu tun?
Ja, das Erste, alle in Deutschland verkauften Geräte müssen zugelassen sein. Da gibt es
von wem denn zugelassen? Wer macht das?
Da gibt es internationale Normen.
Ja.
Und die Geräte haben den internationalen Vorschriften zu entsprechen. Da gibt es die sogenannten CE-Erklärungen. In einer CE-Erklärung macht der Hersteller oder der Importeur garantiert dafür, dass dieses Gerät den elektrischen Vor- und Sicherheitsvorgaben entspricht. Mhm. Ja, es gibt keiner hier, der, so wie es früher mal war, ich prüfe jetzt noch ein Gerät, muss ein Gerät vorstellen bei irgendeinem Amt, das gibt es nicht mehr.
Ach so, das ist einfach eine Selbsterklärung.
Das ist eine Selbsterklärung und damit stehen die natürlich voll in der Haftung.
Ja.
So, und da sollte man schon ein bisschen, nicht nur ein bisschen, da sollte man drauf achten, CE-Zeichen, allein schon der Aufmachung und Beschreibung kann man viel entnehmen. Je bunter und asiatischer das Ganze wird, desto vorsichtiger sollte man vielleicht ein bisschen damit sein. Womit ich die Geräte aus Asien nicht schlecht mache, aber...
Höre ich da sowas wie Vorurteile?
Ja, nein, das ist... Wir sind da sehr vorsichtig. Wir kennen auch alle Geräte, oder ich kenne alle Geräte, die in Europa angeboten werden, irgendwo. Und da sind doch schon mal welche bei, wo man sagt, na, das riskieren wir nicht. Okay. Ja. Also, das muss man wissen. Dann muss man danach gehen, in die Beschreibung reinschauen. Wie muss das Gerät aufgestellt werden? Die meisten Geräte dürfen nicht einfach ins Gras gelegt werden, sondern sind senkrecht an einem Pfahl oder an einer Wand zu befestigen. Spritzwassergeschützt sollten die auch sein. Schutzklassen werden nicht angegeben, außer bei den 230 Volt Geräten. Die sind gesetzlich ist davor gegeben, Schutzklassen anzugeben. Die sind dann mindestens Schutzklasse 44. Besagt Tröpfchen und spritzwassergeschützt. Wenn so ein Weidezaungerät aber nicht stehend, was für die Wand- oder Pfahlbefestigung vorgesehen ist, so auch befestigt wird, senkrecht, sondern einfach ins Gras gelegt werden oder in eine Plastiktüte oder auf den Grund gelegt und am besten noch einen Maurereimer oder so darüber gestülpt, dann dauert das so 3 bis 4 Wochen, dann ist das Gerät defekt. Würde dann zu uns eingesendet werden, unsere Werkstatt prüft, schraubt das Gerät aus und sagt, Wasserschaden. Dann sagt der Kunde, Wasserschaden? Wie denn? Wie Wasser? Ja, eure Geräte sind nicht wasserdicht. Der hat nur einen Fehler gemacht. Er hat das Gerät nicht lagerrichtig betrieben. Wenn das jetzt ins Gras gelegt wird, auf die Erde, oder ein, noch schlimmer eben, in einem Eimer drüber gestülpt werden. Tagsüber erwärmt sich die Luft nimmt Feuchtigkeit auf. Die Weidezaungeräte haben eine Lüftungsöffnung. Die sind vorgeschrieben. Dort dringt die Feuchtigkeit ein. So, dann die Sonne untergeht, kühlt alles wieder ab. Die Luft in dem Gehäuse kühlt ab, es führt zur Tröpfchenbildung. Ein Tröpfchen setzt sich ab. Nach 14 Tagen oder 3 Wochen hat man Tropfen und diese Tropfen haben dann die fatale Neigung, Strom zu leiten und das Gerät wird oftmals unwiederbringlich zerstört, nicht mehr, ist irreparabel. Nach so einem Feuchtigkeitsschaden, da kann man vielleicht selbst sagen, okay, ich trockne das. Aber wenn es ein neues Gerät ist mit Öffnen und Nachschauen, würde die Garantie auch erlöschen. Aber das ist einer der Hauptpunkte, was man falsch machen kann mit Geräten.
Okay. Aufs Recht wollte ich jetzt eigentlich nochmal
raus. Also aufs Recht.
So. Auf die rechtliche Situation. Ich muss ja beschildern, denke ich mal. Ne? Also dieser Zaun ist kein normaler, sondern...
Richtig. In Deutschland ist alles geregelt. In Deutschland ist aber auch alles erlaubt, was nicht verboten ist. Sonst bräuchten wir nicht Gesetze, wo drin steht, dass man keinen anderen Menschen umbringen darf. Das weiß normal ja jeder. Aber wir schreiben es ja nochmal. Also, wenn eine Kommune, sprich Stadt, Gemeinde, der Meinung ist, wir möchten keine Elektrozäune, dann gibt es die Möglichkeit, in einer Ortssatzung reinzuschreiben, Elektrozäune sind verboten. Meines Wissens nach in Deutschland und Österreich gibt es keine und ich bin lang genug dabei, ich würde es wissen, wenn das eine Gemeinde oder Kommune gemacht hat. Die einzige Auflage dabei ist, wer einen Elektrozaun betreibt, muss diesen als solchen kennzeichnen, sprich Warnschilder. Warnschilder überall dort, wo Menschen auf diesen Zaun treffen. Wenn ich jetzt eine Weide einzäune oder einen Maisschlag, dann muss ich am Anfang und am Ende immer ein Schild hinsetzen und wo Wege auf diesen Zaun zu treffen. Und im Übrigen empfehle ich immer in regelmäßigen Abständen. Je länger ein Zaun ist, desto länger können die Abstände werden. Je kürzer ein Zaun ist, desto häufiger sollten die Schilder stehen. Es empfiehlt sich auch, die Nachbarn zu informieren, um da Konflikte zu vermeiden. Denen gleich sagen, hör zu, da ist ein Elektrozaun und so weiter. Damit es da nicht Konflikte gibt. Es gibt Konflikte manchmal mit Ordnungsämtern, mit Veterinären auch, wo Kunden, sage ich jetzt mal von uns, nicht nur bei uns, auch von anderen, wo die dann eine Ordnungsverfügung erhalten. Dieser Zaun ist sofort abzubauen, weil nicht tierschutzgerecht, sondern was. Diese Kunden habe ich dann am Telefon, wenn sie sich an unser Unternehmen wenden, was, warum und weswegen. Hm. Und ich sage, mit welchem? Und dann frage ich die Kunden, ich ist ja nur am Telefon immer. Ich sage, ja, so, ist verboten. Ja, und was, da muss was mehr stehen. Verboten, weil. Die rechtliche Begründung. Nein, da steht nichts weiter. Ich sage so. Es gibt für die Verwaltung den einfachen Weg, wenn sie anrufen und sagen, auf welcher Rechtsgrundlage wurde dieser Bescheid ausgestellt. Der schwierige Weg für die Verwaltung ist, sie machen schriftlich. Dann müssen sie richtig, richtig Hose runterlassen, sage ich mal. Regelmäßig. Ich habe noch von keinem Fall gehört, wo so eine Behörde Recht gehabt hat, damit durchgekommen. Da sind dann Mitarbeiter, die legen das Recht für sich. Das kann ja wohl nicht sein, so wie die heutige Gesellschaft ist. Das kann ja wohl nicht sein, dass hier ein Elektrozaun gebaut wird und dann einfach eine Verfügung rausgeben, keine Rechtsgrundlage hat.
Okay.
Das kommt ein paar Mal im Jahr vor, dass ich das von solchen Sachen Kenntnis erlange. Und wenn das Kunden sind, die auch bei uns das Material bezogen haben, da sage ich auch, wenn das nicht so ist, dann nehmen wir das Material zurück. Hm. Dann möchte ich natürlich eine Kopie von dieser Rechtsverfügung haben, aber da kommt nie was. Das ist aber die heutige Zeit. Das ist einfach die heutige Zeit.
Einfach mal Recht haben.
Ja, auch ich bin hier die Verwaltung und ich bin der Meinung, ich habe nichts gegen Verwaltung, absolut nicht. Aber
ja, auch die besteht aus Menschen und richtig, da ist halt immer der richtig. Anteil dabei, der übliche.
Richtig,
ne?
Richtig. Und wenn, gefährlich wird es immer, wenn einer sagt, ich dachte.
Okay. Ja, da gibt es ja den Spruch mit den Pferden und den größeren Köpfen.
Richtig, ne? Nachdenken aber, hilft.
Ja. Super. Sag mal, diese Beschilderungsvorschrift, wo ist die festgelegt? Weißt du das aus dem Kopf?
Die ist festgelegt in den Normen. Es gibt Normen EN 6335, die internationales Recht, europäisches Recht, deutsches Recht.
Ja.
Sogar die Schildgröße ist vorgeschrieben, Grundfarbe ist gelb. Dann muss da draufstehen, Vorsicht Elektrozaun, Vorsicht Hochspannung oder ein Symbol drauf sein.
Mhm.
Wenn man es gut meint, schreibt man auch etliche Sprachen dazu. Nur andersrum, Dreijährige können nicht lesen.
Mhm.
Und auch Gäste des Landes können nicht lesen, wenn die aus dem Ausland kommen.
Ja.
Wir haben neu was gemacht. Da haben wir jetzt 7 oder 8 Sprachen drauf.
Okay.
Mehr geht eben nicht, ne? Sonst hat man dann nachher eine Litfaßsäule und die Schilder sind ungefähr so im Format DIN A5. Ist aber genau auf Millimeter festgelegt, wie groß sie zu sein.
Okay. Eigentlich ganz ungewöhnlich, dass eine Normvorschrift reicht und dazu halt keine Landes-, Bundes- oder sonstigen Gesetze vorhanden sind. Das ist eigentlich für Deutschland eine recht ungewöhnliche Situation, ne?
Es ist zu komplex.
Okay.
Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht möglich, sämtliche Anwendungen zu erfassen. Das ist nicht möglich. Und das ist vielleicht mal Beispiel geben für andere Punkte, wo man es offen lässt. Mhm. Offen lassen heißt natürlich in dem Fall auch wirklich in einem richtigen Schadensfall. Pferdeweide.
Erzähl mal so einen Schadensfall.
Ja, Pferdeweide. Pferde sind ausgebrochen.
Mhm.
In der Nähe ist eine Autobahn. Rinderweide, nebenan ist eine Bahnlinie.
Mhm.
Ja. Es kommt zu Unfällen. Wenn es dann über den Sachschaden hinausgeht, ist die Staatsanwaltschaft dabei, auch sehr oft nur bei Sachschäden. Und dann geht es vor Gericht. Und vor Gericht werden Gutachter eingeschaltet, es gibt Gutachter.
Mhm.
Ich habe auch Kontakt zu einigen. Das ist immer, oder auch zur Bundespolizei, die sich nach einem Unfall Informationen von mir holen wollen, kriegen sie von mir, aber um den Preis, dass ich über die Sache informiert werde.
Mhm.
Gutachter sagen denn, was war der vorhandene Schutz und was wäre der notwendige Schutz gewesen?
Mhm.
Da gibt es ein bisschen Literatur drüber. Sichere Weidezäune, ja, sichere Stromzäune. Ist aber alles immer für einen Laien fast nicht zu verstehen.
Mhm.
Es ist schwer. Es ist schwer, richtig komplett völlige Sicherheit dort aufzubauen, wird einem kaum gelingen.
Mhm.
Dazu kommt noch, gerade bei Pferden, da Pferde Fluchttiere sind, gibt es ein ganz großes Problem, wenn da jetzt ein Wolf in der Nähe sich aufhalten sollte.
Mhm.
Der Zaun ist sicher. Der Zaun ist sicher, aber dadurch, dass die Pferde aufgeschreckt werden von dem Wolf, gehen durch. Und die gehen durch den Zaun. Und in dem Falle kann es sein, dass eine alleinige elektrische Sicherung nicht genug gewesen wäre. Das heißt, mit so einer Zaunanlage könnte es sein, dass man zusätzlich zu der elektrischen Sicherung einen Holzzaun bauen muss. Das ist eine ganz, ganz, im Schadensfalle wird immer erst entschieden. Und das ist ein Problem. Also das ist eine Sache, die wird jetzt ganz aktuell diskutiert. Was ist, wenn Wölfe im Zusammenhang mit Pferdeweiden ist? Ein ganz heißes Thema, ist auch noch nicht gelöst. Ist noch nicht gelöst. Im Normalfalle, speziell bei Pferden, gibt es Gutachter, die sagen, das Gerät muss eine gewisse Stärke haben, eine gewisse Entladeenergie. Es muss zum Beispiel 40 mm Band, Elektroband, verwendet werden. So breit, weil Pferde als nicht sehr gut sehende Tiere eingestuft werden. Ja, und wenn alle Sachen gemäß diesen Empfehlungen eingehalten worden sind, wird man auch schadlos aus dieser Nummer rauskommen. Es gibt noch einen Unterschied: private Tierhaltung und gewerbliche Tierhaltung. Private Tierhaltung sieht immer so aus, der Tierhalter haftet für alles, was die Tiere anstellen. Für alles. Gewerbliche Tierhalter, wie zum Beispiel die Bauern, wenn man denen keine grobe Fahrlässigkeit nachweisen kann, sind die nicht schadensersatzpflichtig. Deswegen ist es gefährlich, davon abgesehen macht man es sowieso nicht, aber man sollte schon eine gewisse Vorsicht walten lassen, wenn man irgendwo sieht, es laufen Tiere an der Fahrbahnkante. Die Einstellung, irgendwer wird dafür haften, könnte daneben gehen. Wenn es ein gewerblicher Tierhalter ist und dem hat jetzt irgendein anderer einfach dieses Weidetor geöffnet, die Tiere sind raus. Dem Tierhalter kann man keinen Vorwurf machen. Er ist nicht verpflichtet, es sei denn, das sind besonders gefährliche Tiere, er ist nicht verpflichtet, das Weidetor so zu sichern, dass es nicht zu öffnen geht für Unbefugte. So, und dann ist ihm keine Schuld nachzuweisen. Ja, und man selbst, wenn man sich in ländlicher Gegend bewegt, hat sich so zu verhalten, dass man auch auf Gefahren reagieren kann. Wie immer, wenn was ist. Ja, und auch das erklärt so ein bisschen, dieser ganze Bereich Elektrozaun ist rechtlich mit Vorsicht zu genießen. Ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Ja, nicht mal, wenn ein Mensch einen Schlag bekommt, da hat es auch schon Prozesse gegeben, dass da einige mal in der Meinung waren, vielleicht hat ein anderer dadurch seine Intelligenz verloren, aber da war vorher dann auch nichts. Aber das ist ein heikles Thema.
Okay. Wenn man sich um das jetzt vielleicht mal eben rund zu machen, also wir werden es ja wahrscheinlich nicht vollständig beleuchten können und nur innerhalb dieser Sendung. Gibt es denn irgendwo Quellen, wo man sich informieren kann, wenn man in diese Thematik hineinkommt?
Das gibt, wie gesagt, es gibt ein Buch, das nennt sich Sichere Weidezäune.
Ja.
Da ist sehr viel, okay. Sehr viel drin. Und das ist auch das ist das Einzige, was so existiert, was auch von Gutachtern herangezogen wird.
Okay. Ja.
Das ist das Einzige. Und ansonsten, aber das macht keiner. Wer beschäftigt sich mit den DIN-Normen? Man bekommt zu den kostenlos gar keinen Einblick in DIN-Normen. Ja. Das muss man sich immer bestellen und dann darf man die nicht kopieren. Und sehr viel ist auch erläutert in Beschreibungen der Geräte, jedenfalls bei vernünftigen Händlern und Lieferanten. Auch da steht schon viel drin, was man zu beachten hat.
Okay. Machen wir mal einen Sprung vom Recht in die Gesundheit. Wir haben ja bei diesen Elektroimpulsen, ich sag mal, einerseits, die müssen eine bestimmte Stärke haben, damit sie wirksam werden. Und auf der anderen Seite dürfen sie aber auch nicht so wirksam sein, dass eine Gesundheit ernsthaft in Betracht gezogen wird. Und zwar jetzt nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Tiere, die da ferngehalten werden sollen, beziehungsweise gehütet werden sollen. Spannen wir mal den Bogen.
Bei richtigen Aufbau und Anwendung der Geräte. Wenn ich Geräte nehme, die in Deutschland zulässig sind, soll nichts passieren. Es gibt immer Sachen. Grundsätzlich sollte der Mensch es vermeiden, einen Elektrozaun mit Kopf, Hals oder Körper zu berühren. Ja, wenn die Extremitäten, Arme und Beine gegen Stromzaun ist nicht weiter so schlimm, aber man sollte es vermeiden, Kopf, Hals, Rumpf. Mhm. Gefährdet Leute mit dem Herzschrittmacher.
Okay.
Da sage ich, haltet euch fern. Die haben aber auch die Empfehlung, nicht an einen Induktionsherd zu gehen und sich von Hochspannungsquellen fernzuhalten, zumal es hier eine Impulstechnik gibt. Ja, für Tiere, es gibt gefährdete Tiere, und zwar sind das Amphibien. Mhm. Wenn ein Stromzaun in Netzausführung, ja, wie so ein Fischernetz,
ja.
Wo die unterste stromführende Draht, das sind dann immer waagerechte, wenn eine Kröte, Erdkröte zum Beispiel, mit dem Kopf dagegen kommt und es kippt gerade in dem Moment einen Schlag, kann es sein, dass die Kröte tot ist. Mhm. Es kann sich auch um eine geschützte Kreatur handeln. Man sollte immer so ein bisschen aufpassen, in welchen Gebieten man sowas einsetzt. Keiner möchte ein Tier töten ohne einen Sinn. Mhm. Ja, und da gibt es Möglichkeiten, auch mit solchen Netzen zu arbeiten. Wenn man den untersten Stromführenden am Anfang Ende abgreift, dann hat man noch eine mechanische Sicherung. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Bei Menschen, die so einen Zaun auf so einen Zaun treffen und sagen, ich möchte gerne mal auf die Weide, sagte ich schon, sollte derjenige immer darauf achten, dass unter dem Zaun kein Kuhfladen liegt. Ja. Wenn er unter dem Zaun durch will und kommt mit dem Kopf versehentlich gegen den Stromzaun oder mit dem Hals, dann wird es ganz kurz mal dunkel, und wenn man wieder wach wird, ist man eben grün im Gesicht.
Und duftet,
ja. Und möchte, also der Rest der Menschheit möchte einen dann auch nicht. Das sind an sich, wie gesagt, gefährlich wird es erst dann. Es gibt auch Unfälle, es hat auch schon tödliche Unfälle, für Menschen tödliche Unfälle gegeben. Der letzte, der mir bekannt ist, ist so 4 Jahre her in der Schweiz. Mhm. Ein Angetrunkener ist in ein Netz gefallen, hat sich da verheddert in diesem Netz. Und nach einiger Zeit übernimmt das Herz den Takt vom Weidezaungerät und der Mensch kollabiert.
Okay.
So, ja. Und im Normalfalle, ich weiß auch nicht, wie der das angestellt hat, aber es gibt überall irgendwo mal Unfälle. Mhm. So im Normalbereich, wenn man sich einmal den Schlag, man braucht den Zaun eben nicht berühren. Es ist auch einer der Gründe, warum es verboten ist, zum Beispiel Stacheldraht zu elektrifizieren. Sieht man laufend, ich habe es auch schon etliche Stellen gesehen. Wer auf einen Stacheldraht trifft, muss nicht damit rechnen, dass der unter Strom steht. Die schützende oder abwehrende Wirkung eines Stacheldrahtes kommt von der Mechanik, von den Stacheln. Also ein normaler Mensch muss nicht damit rechnen, dass der unter Strom ist. Wenn der nämlich unter Strom steht und zum Beispiel man berührt mit dem Unterarm diesen Stacheldraht und man bekommt einen elektrischen Schlag, hat das zur Folge, dass ein Muskelreflex, der dazu führen kann, dass man sich den ganzen Unterarm aufreißt.
Ja.
Das ist im Übrigen eine der ganz wenigen Themen, die auch tatsächlich bei Strafe verboten sind. Wer so einen Zaun, auch wenn er es nicht weiß, unter Strom setzt, es steht bei keiner Stacheldrahtrolle drauf, darf nicht unter Strom gesetzt werden. Wer das macht, der ist dann aber auch wirklich strafrechtlich zu belangen. Mhm. Ja, und man sieht es wirklich viel, dass Stacheldraht in Isolatoren geführt wird. Der ist ja wird nicht nur deswegen in Isolatoren geführt, damit Tiere glauben sollen, da ist Strom drauf, sondern da ist tatsächlich was drauf. Mhm.
Also bei Jagden klettert man ja immer mal über Stacheldrahtzäune. Also wenn man sich jetzt vorstellt, da verhakt man sich, was ja durchaus mal vorkommen kann mit der Kleidung, und dann ist noch Strom drauf. Das hört
Richtig.
Dann echt auf, lustig
Richtig.
Zu sein.
Dann hört's auf. Aber deswegen, also gerade, ich sag mal, gerade im Bereich Jäger, wenn es im ländlichen Bereich ist, nicht nur im Wald und auf der Heide, so ein Zaunprüfer in der Tasche ist für den Fall wirklich gut. Weil ich weiß nicht, wie schön das ist. Man kann ja auch noch andere Gegenden des Körpers mit dem Stromsaum treffen. Und das muss nicht sein.
Ja, mein Gott. Jeder hat so seinen Fetisch.
Okay, gut. Aber das ist dann doch, also dann sollte doch einer doch auf andere Spannungen ausweichen. Das ist
ja,
doch
ein
bisschen,
genau.
Bisschen viel.
Okay, gehen wir mal ein bisschen durch die Anwendungszwecke durch. Also ich habe ja meistens irgendwie bestimmte Tierarten, die ich damit halt entweder hüte, zusammenhalte oder fernhalte. Also lass uns mal mit dem zivilisierten Teil, den zu hütenden, anfangen. Da gibt es dann wahrscheinlich die fest installierten, also wenn ich so Pferdeweiden oder Kuhweiden elektrifiziere. Und im Moment ja größer und spannender werdend die mobilen Zäune. Mhm. Also Schäfer, die jetzt unterwegs sind und insbesondere jetzt mit dem Bereich Wolfsschutz, müssen da ja umziehen. Da kommen ja noch ganz besondere Anforderungen rein.
Ja, das Erste ist, was für Tiere will ich hüten oder fernhalten?
Ja.
Ja, so, dann gibt es einmal auch den Begriff schwer zu hütende Tiere. Mhm. Ganz oben an stehen die Ziegen.
Ach, Ziegen sind
Ziegen schwer, okay. Sind absolut, deswegen, ich meine, das wird ja auch der Name, wird ja auch als Schimpfwort genommen und das hat schon sein Recht. Also Ziegen verstehen nur Gewalt.
Okay.
Ja, also eine Ziege, die an einen Zaun berührt, wo nicht genügend Energie drauf ist, die wird einen nur angrenzen. Mhm. Ja, und die wird nichts anderes zu tun, wie sich zu überlegen, wie komme ich da durch. Also Ziegen stehen ganz oben. Als nächstes kommen Schafe. Schafe und Shetland Ponys, Shetties, heißen auch nicht umsonst Shetty. Und ja, das sind die wirklich am schwer. Und Geflügel auch noch, weil Geflügel, wenn durch den Körper ein Strom fließen muss, muss ja erstmal ein Kontakt, elektrischer Kontakt hergestellt werden. Bei Geflügel, die Beine sind in der Regel schlecht durchblutet, also leiten auch nicht besonders gut den Strom. Das Federkleid ist voll isolierend und der Schnabel auch. Was bleibt nachher noch über? Nicht mehr viel. Also Geflügelhütten, es gibt so spezielle Geflügelnetze auch, haben eigentlich nur den Zweck, die Hühner mechanisch zu hüten. Aber viel wichtiger ist die Abwehr. Fernhalten des Fuchses. Fernhalten von Marder, Marderhund und was wir da alles noch sonst so haben. Wir haben ja mittlerweile einiges. Ja, das ist so. Und wenn man dann jetzt die Einteilung vorgenommen hat, was für ein Tier handelt es sich? Ganz klassische Anwendung ist zum Beispiel eine ganz normale sind Milchkühe. Die sind sowas von zahm und sowas von harmlos. Die reagieren auch schon auf schwachen Strom. Da braucht man nicht so fürchterlich viel machen. Muss sich dann überlegen, wie gesagt, feste Weide oder mobil oder ein Gemisch. Es ist fast alle Zäune, Elektrozäune, es sei denn, die sind fest. Es ist ein Gemisch aus einem festen oder einem mobilen Zaun. Das heißt, auf alle Ecken und so alle 80 Meter muss man einen festen Pfahl einbringen, weil man dieses Leitermaterial, wir kommen da später noch, denke ich mal, zu, was man das Leitermaterial nimmt, muss ja auch irgendwo festgesetzt werden und gespannt werden. Und wenn ich alles nur lose habe, ich kann nicht lose gegen lose spannen. Ich muss dann irgendwo einen festen Punkt haben, damit ich spannen kann.
Ja.
Feste Punkte sollte man immer nehmen in den Ecken. Und wie gesagt, so alle 80 Meter circa. Man muss in den Ecken und Richtungsänderungen muss man feste reinbringen. Wenn man diese mobilen Pfähle sieht, die haben so eine Metallspitze, vielleicht 14, 15 Zentimeter ungefähr. Wenn ich da jetzt einen Querzug ausübe, dann ziehe ich diesen Pfahl hier irgendwann aus dem Boden raus.
Ja.
Ja, diese Kunststoffpfähle sind ausschließlich dazu da, das Leitermaterial in der Höhe zu fixieren. Ja, und keinen Zug abzuhalten. Das versuchen viele, aber es wird nichts.
Ja.
So, das, und so muss man den Zaun dann aufbauen. Muss überlegen, was möchte ich, wie viele Durchgänge muss ich einplanen, auch bei einem Durchgang, wenn er elektrisch gesichert werden muss, ein fester Pfahl stehen, Holzpfahl, Metallpfahl, gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Metallpfähle werden mehr, wir haben im Moment so ein Z-Profil, das ist relativ neu, ist leicht, ja, man muss ja auch immer danach gehen, dass ich möglichst viel transportieren kann. Ich möchte ja nicht einem Tierhalter zumuten, sich nur noch mit dem Zaun zu beschäftigen. Er hat ja auch noch andere Aufgaben. Also sowas muss sich zeitlich im Rahmen halten. Auch. Und natürlich auch kostenmäßig. Es ist natürlich auch immer noch eine Frage, und deswegen gibt es auch viele mobile Zäune, dass ein fester Zaun, wenn der nur als Wechselweide betrieben wird, nicht genutztes Leitermaterial sollte entfernt werden. Das heißt, nicht genutztes Leitermaterial, ein Elektrozaun, der nicht elektrifiziert ist und man verwendet dort Kunststofflitzen oder Bänder oder Seile, sollten entfernt werden. Kommen wir, glaube ich, auch später noch hinzu, dass sich Tiere drin verfangen könnten
in
solchen nicht genutzten Leitermaterialien. Wenn man dann bei Schafhaltungen ist, bei Schafhaltung ist es so, Schafe werden meistens in Netzen gehalten. Es ist sogar verboten, diese Netze unelektrifiziert zu betreiben. Ja, die dürfen wirklich nur unter Strom stehend betrieben werden. Es besteht die Gefahr, dass ein Schaf zum Beispiel, ein Schaf oder eine Ziege durch dieses Netz durchtritt, dann das Bein wieder ranzieht, sich verheddert im Netz und ja, sich stranguliert. Sowas kommt auch vor, wenn es elektrifiziert ist. So ein Tier muss ja auch erstmal lernen, dass dort Strom drauf ist. Es muss ja schon, ein Tier hat nicht von vornherein vor einem Netz oder vor einem Elektrozaun Angst. Die wissen nichts
davon. Nee, das muss, klar.
So, das heißt, ich muss den Tieren es beibringen, am besten, indem man selbst anwesend ist. Bei Pferden und Ähnlichem wird das immer gemacht, bei Schafen auch. Man schmeißt ihnen mal ein Leckerli oder eine Rübe, ein Teil einer Rübe, so in die Nähe des Zaunes, sodass das Tier den Zaun berühren muss. Wenn man das zum Beispiel ein Pferd selbst ranführen würde, wäre nicht gut für einen, weil das Pferd verbindet dann sofort den Schmerz mit dem Menschen und man ist auf Deutsch gesagt der Dumme.
Ja.
Aber Tiere müssen also und zwar so einen Schlag bekommen, dass sie ihnen leicht in die Knie gehen. Dann vergessen die ihr Leben lang nicht, weg vom Elektrozaun. Tiere können auch, oder die meisten Tiere können auch Strom wittern. Ja, es gibt neuerdings eine Sache, dass man sagt, es sind sogar Töne im Ultraschallbereich, die man dort hören kann oder Tiere wahrnehmen kann. Aber ein Tier, zum Beispiel ein Pferd, kann bei den Nüstern wahrnehmen, wann baut sich ein elektrisches Feld auf. Genau wie eine Katze. Die sind auch.
Ja, ich meine, man hört es ja an den Zäunen auch, ne? Diesen Impuls.
Ja, Klack, dann Klack, ist dort oder? Aber überall ein Fehler.
Ach, das ist ein Fehler.
Das Klacken darf nur sein im Gerät.
Ja.
Das entsteht in einer Spule durch Umkehrung der Spannung oder die schlagartige, ist das schlagartige Entladen. Wenn das Gerät knackt, das ist nichts anderes praktisch wie ein Ultra, wie ein Überschallknall.
Ja. Ja,
die Spannung, die schlagartig entladen wird, verursacht diesen Knall. Wenn ich das am Zaun höre, dann springt dort immer ein Funke über.
Okay.
Ja, das ist nichts anderes wie der Gewitter vom Donner. Ja, dieses Knacken, ist ganz kurz, Donner ist natürlich viel länger, aber da hört man auch, wie lang dieser Impuls ist. Nur so tack, tack, das ist ja. Die Impulslänge. Das heißt, es springt ein Funke über. Der Funke springt dann vom Leitermaterial entweder direkt zur Erde,
ja.
Wenn das zu weit unten hängt, der springt auf einen Grashalm, Unkraut, Busch, Ähnliches, oder sogar durch einen Isolator, wenn der defekt ist. Auch ein Isolator kann durchschlagen. Und überall dort, wo der Zaun knackt, ist ein Fehler. Kann man wunderbar abgehen. Überall da, wo es knackt, ist ein Fehler. Überall dort, wo in der Dämmerung oder im Dunkeln ein Funke entsteht, ist auch ein Fehler. Ja, es kommt ein bisschen auf die Leistung an, ob man es immer hört.
Ja. Okay. Okay, gut. Jetzt hatten wir also Haus- und Nutztiere so einigermaßen rund. Aufbau hast du ja zu Recht nochmal hingewiesen. Also mit welchen Materialien gehe ich wie um den zu spannen?
Den Zaun zu spannen?
Ja, ja.
Ja, also wie gesagt, für die Ecken gibt es immer besondere Eckisolatoren. Einige Isolatoren erlauben auch ein Spannen, ja, indem ich einfach um diesen Eckisolator das Leitermaterial einmal rumwickel und schon ist er strammer.
Ja.
Und wenn er noch zu los ist, wickelt er sich nochmal rum. Es gibt auch spezielle Spanner, wo man der Anwender sich auch gleichzeitig eine Reserve raufwickeln kann. Das heißt, man lässt den Zaun wesentlich lockerer, wie ich ihn brauche, roll dann auf den Spanner schon mal Reserve rauf. Wenn ich dann anschließend mal einen Defekt haben sollte, dann kann ich ihn wesentlich besser flicken, weil ich was nachsetzen kann.
Ja.
Ja. Spanner gibt es verschiedene. Meistens sind so Dreh- und Rollenspanner. Ja. Bei Bändern sieht es so ähnlich aus wie Gürtelschnallen zum Teil. Ja, da gibt es die verschiedensten Techniken, komfortable, weniger komfortable. Es gibt bei Bändern Isolatoren, die man für die Ecke und auch fürs Spannen nehmen kann, die sogar dafür sorgen, dass wenn ein Metalldraht gebrochen ist, der wieder elektrifiziert wird, weil dort ein leitendes Gummi verwendet wird innerhalb des Isolators.
Okay.
Das ist zwar nach außen isoliert, aber innerhalb des Isolators wird ein leitendes Gummi verwendet, wenn jetzt das Band 5 Metalldrähte hätte, ja, und der Leiter Nummer 3, das ist der in der Mitte, wäre auf der Hinleitung irgendwo gebrochen, würde ab diesem Isolator wieder neu mit Spannung versorgt.
Ja, okay.
Das ist dann schon eine sehr komfortable Sache. Wenn man mit Drähten arbeitet, was bei der Wildabwehr bei mobilen oder teilmobilen Zäunen sehr wenig gemacht wird, da muss man dann schon richtig mit schweren Spannern arbeiten, wo richtig große Zugkräfte auch ausgeübt werden. Wenn man einen Stahldraht 1,8 Millimeter, der geht ja noch, aber es gibt auch Stahldraht 2,5 und dieser Stahldraht, der Unterschied, also von 1,8 auf 2,5 sind nur 0,7 Millimeter. Mhm. Wer damit mal gearbeitet hat, ja, der weiß. Also diese dicken Drähte, das ist ein absoluter, das ist was für Profis. Ja, ja. Ja, es gibt dort im gerade auch für Pferde gibt es noch so, ja, so, ich sag mal, einen Premium-Zaun. Mhm. Und das ist auch ein 2,5 mm Stahldraht, den man sonst bei Pferden nicht anwendet, aber da ist dann eine Kunststoffschicht drum. Und in dieser Kunststoffschicht sind 3 bzw. 4 Kohlefaserstreifen drin, die dann elektrisch leiten. Das ist sehr hochwertig, hat seinen Preis, wird vernünftig gespannt und das sind reine, solche Sachen sind reine Profisachen.
Formel-1-Technik mit Kohlefaser, ne?
Richtig, richtig, richtig. Irre.
Also bei uns aus der Praxis, unser Pächter, der fährt, wenn Sperrmüll ist, immer gerne mal rum und hat ein Auge, ob da so alte Spindeln für Gartenschläuche rumstehen, ja. Und die nimmt er für die Litzen ganz gerne.
Richtig, zum Aufrollen, ja. Die Haspeln.
Ja, Haspeln, sagt man, ne? Ja. Und ganz lustig ist dann halt, wenn die mal kaputt gehen und so eine Rolle dann runter. Also das zu entknoten, ja. Das kann man schlichtweg besser wegwerfen und neu machen. Ne?
Ist auf jeden Fall nervenschonend.
Ja, 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 also ja,
das. Aber dann, wirklich entsorgen und nicht irgendwo wegwerfen. Das ist Material ist für viele Tiere tödlich.
Ja, ja,
das ist. Wenn man sieht alleine, uns wird das immer vor Augen geführt, was mit den Fischen passiert im Meer, wenn dort Netze. Ja. Das passiert an Land genauso. Ja, wenn also da Tiere reingehen, ja. Das ist sehr schlimm. Das ist wirklich schlimm.
Also auch das, war zwar nicht konkret Elektrozaun, sondern einfach nur ein Maschenradzaun. Ich habe halt bei der Treibjagd mal erlebt, wie ein Rehbock in so einem Zaun sich bereits verfangen hatte. Also der ist jetzt nicht durch die Treibjagd ursächlich da reingesprungen. Aber wenn man einmal gehört hat, wie ein Reh schreien kann und dann noch derjenige ist, der es abfangen muss, das ist kein Spaß, wirklich nicht. Ja. Also was wir auch schon mal machen, wenn man so Abschnitte hat, also man kann die Litze schon einfach miteinander verknoten, ne? Diese zwei Enden, also das.
Das kann man.
Das kann man, hört sich aber jetzt nach Zweifel
an. Man kann es verknoten. Also, natürlich kann man es. Man kann es verknoten. Ist nur nicht gut. Es ist nicht Sinn, nicht zielführend. Es ist nur dann zielführend, wenn ich keinen Strom drauf haben möchte auf dem Zaun. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Litze oder ein Seil nehme, bleiben wir mal bei einer Litze. Als Litze bezeichnen wir Drähte zwischen 2 und 3 oder 3,5 Millimeter. Also Kunststoffgeflechte meistens. Es können auch eine Drahtgeflechte sein, aber normale Litze ist ein eine Kunststoffschnur mit Metalldrähten. Wenn man sich jetzt vorstellt, diese Litze besteht zum Beispiel aus 10 Kunststofffasern und 5 Metalldrähten. Dann fängt man jetzt an zu knoten. Und wird es nicht schaffen mit einem Knoten, dass alle 5 Drähte des einen, des Ankommenden, mit allen anderen 5 Berührung haben. Das schafft man nicht. Wenn nur ein Draht nicht getroffen wird, hat man eine Widerstandserhöhung, also die Litze verliert an Leitfähigkeit von circa 20%. Es führt weiterhin dazu, dass innerhalb dieses Knotens ein Spannungsgefälle ist. Ich habe Drähte, die stehen unter Spannung. Und ich habe einen Draht, der nicht unter Spannung steht. Wenn dieser Draht irgendwo Berührungen haben sollte mit Gräsern oder mit Bewuchs, aber alleine dadurch, dass er eine andere Spannung führt, wird innerhalb des Knotens ein Funken überspringen. Dieser Funken macht erstmal gar nichts. Langfristig, mittelfristig zerstört er das Metall. Und dann habe ich es geschafft, dadurch, dass man geknotet hat, mein Zaun immer schlechter wird, bis zur Funktionslosigkeit. Das ist keine Seltenheit. Und die Betonung liegt hier wirklich jetzt auf Mann, weil Frauen, denen man, wenn ich Frauen berate, die dann immer, ja, sie sagen zu mir, Herr Ewald, wenn ich frage, haben Sie vorgehört, sage ich, Herr Ewald, ich bin sowas von blond. Oder sie sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung. Dann sage ich zu denen, ich sage, sie haben einen ganz großen Vorteil gegenüber meinen Geschlechtsgenossen. Sie hören zu. Jetzt lachst du, ja? Ja, die lachen dann auch. Aber das ist tatsächlich so. Wenn ich denen das erzähle, und wirklich, dann nehme ich mir Zeit für, das ist nicht mehr nur so 10 Minuten, das ist mal eine halbe Stunde, vielleicht auch mal eine Dreiviertelstunde. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Und den wirklich so ein wirkliches Beratungsgespräch. So, ich habe Ahnung, sie hat keine Ahnung, aber sie muss nachher in die Anlage aufbauen können. Das führt so weit, dass wenn das Material bestellt wird. Und sehr oft müssen die Männer dann die Bestellung auslösen. Dann wird gespart zum großen Teil schon. Und dann sagt die Frau, Herr Ewald hat gesagt, ich brauche 3 Erdungspfähle. Und die kriegt auch 3. Ja. So, das ist wirklich, und das ist von mir keine Einzelmeinung. Ich habe jetzt gerade in der letzten Woche bei uns nochmal nachgefragt. Ich so, sehe ich das alleine so oder ist es so? Es ist so. Ja. Männer bauen das zusammen. Es klappt nicht. Dann gehen die ans Telefon. Dann wird geflucht. Dann wird geschimpft. Wenn die dann irgendwann selbst schon eingesehen haben, dass sie Unrecht haben, dann kommt der Spruch, das hätten sie aber auch beschreiben können. Aber die Beschreibung haben sie gar nicht durchgelesen. Also es ist so, und da sind Frauen sind da anders. Das macht schon Spaß. Macht wirklich Spaß, mit denen sowas zu machen. Ja. Und wie gesagt, bei Männern, das weiß ich schon, die wissen es. Die wissen es vor allen Dingen besser. Und sehr oft ist das Gegenteil der Fall. Ja. Das hat jetzt nichts damit zu tun, so, dass ich sage, alle Männer haben keine Ahnung davon, aber die geben es nicht zu. Das ist einfach so.
Ich habe da direkt Bilder im Kopf. Ich muss da aufpassen, ehrlich.
Ja. So, und es sind natürlich so, das ist ein Weidezaun. Wer sagt, Weidezaun ist einfach? Natürlich ist Weidezaun einfach. Ich bin Spaziergänger und sage, guck mal, das ist ein Weidezaun, kann doch eh jeder. Ja. Richtig. Ich habe ein Beratungsgespräch mit dem Kunden, der wollte irgendwas wissen. Und da ich ja nie weiß, was hat der an Grundwissen? Das kann Maurer sein, das kann Versicherungsvertreter, das kann auch ein Lehrer sein, das kann auch ein Rechtsanwalt sein, das kann aber auch ein Elektroingenieur sein. So, und ich in meiner Unwissenheit sage zu einem, ach, der hatte so ein paar Fragen, ich denke, oh, jetzt hört er doch mal langsam auf. Ich will ihm das Ohmsche Gesetz so ein klein bisschen nahe bringen. Da sagt er zu mir, Herr Ewald, ich bin Elektroingenieur. Da habe ich natürlich erstmal eine kleine Pause gemacht und mir überlegt, wie kommst du aus dieser Nummer wieder raus? Ja. Plötzlicher Stromausfall im Gebäude vielleicht? Ja. Also nein, ich habe es dann anders gemacht. Ich sage, ja, das ist schön. Sag ich, dann können wir uns ja auch richtig gut unterhalten. Ich sage, in welchem Bereich sind Sie denn tätig? Die Elektronik und Elektrotechnik ist ein großer Bereich. Ja, sagt er, ich bin im Kernkraftwerk. Habe ich mir gedacht, genau das ist es. Ich sage, Sie können mit sonst wie Sachen toll umgehen. Ich sage, Sie haben wahnsinnig hohe Spannung, Sie haben richtig Ströme, Sie haben alles Mögliche, Sie haben sogar noch Strahlung. Ich sage, was wir aber hier haben, das ist eine Hochspannung bis zu 13.000 Volt, die aber nur alle 1,2 Sekunden auftritt für ein paar Millisekunden. Das ist nichts mehr mit Sinus, gar nichts. Ja, gar nichts mit Frequenzen und so. Ich sage, das ist schon eine spezielle Technik. Ja, wenn Sie das so sehen, ja, da bin ich nochmal rausgekommen. Der hat mich dann auch so entlassen, weil ich auch weiß, dass es in der Industrie schon Probleme gibt, Ingenieure genau für diese speziellen Sachen zu finden. Ja, und das ist nun mal eine komplexe Sache. Ne? Ja. Das ist schon, da macht man schon Sachen mit.
Ja gut, stark. Die Themen sind so im anderen. Also ich oute mich mal weiter, ne? Also ich habe ja so meine 3-4 Erfahrungsrunden mit also den Litzen eben auch gesammelt. Also der Mann ist ja faul, ne? Und wenn er faul wird, nutzt er seine Intelligenz. Und die war bei uns vorliegend halt so.
Halbwissen.
Ja, wie immer man es nennen mag, ne? Aber man kann es ja überzeugend vertreten, das ersetzt dann die andere Hälfte. Mhm. Wir wollten 2 Litzen spannen. Und jetzt will man aber ja nur einmal laufen. Also haben wir unsere Gartenschlauchhaspel hingestellt, haben halt das Ende direkt vor Ort nochmal fixiert und mangels Umlenkrolle haben wir halt einen Hammer genommen, der unten am Schaft halt eine Metalleinfassung noch hatte und dann den quasi als Umlenkrolle hinter mir hergezogen und so hatte ich halt 2 auf einmal. So, und wenn ich jetzt über brechende Litzen nachdenke, habe ich bestimmt Quatsch gemacht, oder?
Nein, gar nicht mal. Das geht.
Das geht?
Ja, die halten schon einiges auch. Nur werden die, es ist ja so, diese Metalldrähte, die in den Litzen sind. Eine Litze muss auch immer gespannt werden. Ja?
Ja.
Das sind ganz dünne Metalldrähte, so 0,15 bis 0,3, 0,35 Millimeter dick.
Ja.
Wenn man sich jetzt nur mal einen dünnen Draht nimmt, ja, in beide Hände, zwischen die Finger und biegt den hin und her.
Ja, irgendwann ist der durch.
Ja, vielleicht bei 8, 10, 12, 15, 20, dann ist er weg. Mhm. So, wenn ich einen Draht permanent hin und her bewege, auch in einer Litze, ist er irgendwann durch. Also es sollte schon so gespannt sein, dass ich relativ wenig Bewegung habe. Mhm. Wenn eine Litze zu lose ist, macht sie sehr weh und wird durch den Wind richtig rausgeweht, das ist bei Bändern nachher noch viel schlimmer, dann ist es nichts anders, wie an den Isolatoren wird immer dieser Draht hin und her bewegt und irgendwann ist er ab. Mhm. Deswegen muss auch gespannt werden. Wir sind vorhin nicht zu Ende gekommen. Knoten, ich habe nicht die Lösung gesagt, immer nur mit Verbindern.
Ach, da gibt es extra Verbinder
für. Da gibt es extra Verbinder für. Die gibt es in verzinkter Ausführung, die gibt es in Edelstahlausführung. Ja, und die sollten zwingend verwendet werden. Wirklich. Das ist wenig Geld, aber viel Nutzen.
Okay.
Ja, und das sind eben auch gegenüber den Profis, ich sag mal, den Profi-Viehhaltern. In dritter Generation Weidezaunfachmann, aber immer noch Knoten. Die haben es nicht verstanden und die werden es auch zum Teil nicht verstehen. Aber alles, was heute neu anfängt, die haben schon einen Anspruch darauf, dass wir und ich auch als Person denen das erzählen, wie es richtig ist. Wenn sie es nachher nicht machen, ist ja deren Problem. Das ist nicht mein Problem. Aber wir müssen denen das schon richtig rüberbringen. Mhm. Und wir haben überall, nicht nur wir es machen, andere genauso, sehr viel Hinweise darauf, wie sowas gemacht werden muss und. Weil wir zunehmend Nicht-Profis als Kunden haben. Ja, einem Großen brauche ich gar nichts erzählen, der macht das. Und dem kann man nochmal einen Tipp geben oder der ruft nochmal einen Mensch, da ist er, wie kann ich das lösen? Aber wir haben sehr, sehr viel Amateure. Das ist ja auch nicht abwehrend. Ja, aber denen muss man schon viel an die Hand geben. Ja, und indem man Beispiele bringt. Und möglichst eben auch ein bisschen, wenn die schon anrufen, ein bisschen erzählen kann. Und nach Möglichkeiten, was ich vorhin schon versucht habe, dem Kunden oder der Kundin ein Lachen zu entlocken, das ist auf jeden Fall gut. Und ein Anspruch, wenn schon ein Kunde anruft, da gehört ja schon ganz schön viele Überwindungen zu, manchmal bei einigen. Die schreiben lieber anonym eine Mail, 27 Mails hin und her, ja, und immer noch keine Lösung. Einmal Telefonanruf, paar Minuten, alles ist vorbei oder ist gelaufen. Das kann ja wesentlich besser erklären. Ja, das ist, jeder, der anruft, muss einen zusätzlichen Nutzen haben. Ja, ich möchte, dass ein Kunde, der mich anruft, der nur irgendwas Belangloses wissen will, dass er ihm immer noch einen Teil mehr draufsetzt, dass ich immer sage, also achten Sie auch da drauf. Ganz einfach, weil je schlauer Kunden werden oder je mehr ich es schaffe, den Kunden Wissen zu vermitteln, desto mehr binde ich ihn auch. Und das ist eine Sache, deswegen brauchen wir und haben wir auch unheimlich Fachleute. Wir haben noch andere Mitarbeiter, auch wirklich Techniker und Meister, die das genauso erklären können wie ich und die das gleiche Fachwissen haben. Das ist unheimlich wichtig, sonst könnte ich gar nicht hier sitzen. Und du hättest nur ein schlechtes Gewissen. Ja. Aber das ist unheimlich wichtig. Und wichtig ist auch, dass Wissen weitergegeben wird, auch unter Anwendern. Jäger, ja? Ist ja gar nicht so fern das Thema, sich Rat holen von einem anderen Mal. Ja. Und wie gesagt, und dann immer Zaunspannung messen. Zaunspannung messen, Zaunspannung messen. Das ist das Beste, was man machen kann. Überall 4000 Volt am Zaun und alle können ruhig schlafen.
Okay.
Dann kommt eben noch spezielles Wissen dazu, aber ich denke mal, da kommst du nachher nochmal zu, wie genau konstruiert man Zaun, zum Beispiel bei Wildabwehr, da gibt es ja so ein paar Punkte. Man muss ja, ich sagte vorhin, Pferde haben schlechtes Sehvermögen. Ein Tier wird einen Zaun immer nur dann respektieren oder überhaupt, ein Tier muss Kenntnis davon haben, dass dort ein Zaun ist. Wenn ich da ein Fischernetz spannen würde, aus ganz dünnsten Nylonfäden, das würden Tiere unter Umständen nicht sehen. Die würden sich verfangen. Wenn ich, das andere Beispiel ist, wenn ich eine Mauer, richtig massive Mauer habe, dann sieht jedes Tier, da ist was. Da ich das eine nicht möchte, wegen der Verletzungsgefahr und eine Mauer nicht stellen kann, auch aus Preisgründen und da gibt es ja noch mehr, muss ich irgendwas dazwischen schaffen. Ich muss dem Tier die Chance geben, den Zaun als solches zu erkennen. So, bei Wildschweinen wissen wir alle, dass die doch ein sehr eingeschränktes Sehvermögen haben. So, wenn jetzt ein Zaun aufgebaut wird, einfach nur aus dünnsten Drähten oder dünnen Litzen. Die können ruhig in Orange sein, Warnfarben. Meinen die meisten Menschen, ja, tun sie den Tieren was Gutes, die sehen eh nur schwarz-weiß. Die würden Orange als einen Grauton
Ja, der Jäger sehen. Weiß, dass die schwarz-weiß nur sehen,
ja. Ja, ja, das weiß der Jäger, aber sehr viele andere ja nicht.
Ja.
So, jetzt empfinden die das als Grauton. Selbst wenn ich eine 2 mm dicke weiße Litze nehme oder 3 mm dicke, ist nicht sichergestellt, dass die Tiere das sehen. Hm. Wir nehmen für solche Fälle so ein 10 mm breites weißes Elektroband. Weiß ist die Farbe, die nun mal schon tagsüber und auch speziell nachts am leichtesten zu erkennen ist. Ziehen wir dann in der unteren Ebene ein, so in circa 20 cm Höhe, eventuell auch noch in der nächsten. Wenn jetzt eine Rotte einwechseln will, wird erkannt, da ist was. Und dann wird dieses, da ist was, Fremde untersucht. Das heißt, es wird beschnüffelt. Und dann gibt es einen Schlag genau dorthin, wo es am meisten wehtut, auf dem Rüssel. Und dann ist kehrt Marsch. Und diese Rotte hat den Zaun dann zur Kenntnis genommen. Macht vielleicht nochmal, wir haben das bei uns mal nachgewiesen, vor ein paar Jahren, wie wir Maisschläge eingezäunt haben, dass dann noch ein zweiter Besuch stattfand. Ob das die gleiche Rotte war, ich vermute mal, aber ich weiß es nicht. Da gibt es Jäger, die sagen, ja, da wird dann aber ein anderes Tier vorgeschickt, die Erfahrung am Zaun sammelt. Inwieweit das möglich ist, das entzieht sich nur meiner Kenntnis. Oder ob da ein bisschen Latein drin ist, das weiß ich nicht. Ja, und wenn diese Tiere dann den Zaun so empfunden haben, dieses Aufbaumuster prägt sich ein. Es hat ja wehgetan, dieses Aufbaumuster. Dann kann man in der Nachbarschaft, wenn man sicher ist, dass diese Rotte Kontakt mit dem Zaun gehabt hat, einen Zaun aufbauen, ohne ihn zu elektrifizieren. Und der wird trotzdem respektiert.
Ja, von den Tieren. So.
Und das ist eine Erfahrung, die wir gerade im wenn es darum geht, Kulturen zu schützen, Mais, Rüben, was ist da, Kartoffeln, was es gilt, der Zaun muss hingestellt werden und der muss tipptopp in Ordnung sein. Es muss richtig knallen, wenn Tiere dagegen kommen. Wenn dann irgendwann mal später ein Zaun nicht ganz so optimal ist, dann wird diese Rotte da gar nicht einwechseln. Ja. Dieses Erkennen des Zaunes geht auch noch weiter. Das ist speziell auch bei Rehwild, bei Reh- und Hirschwild. Bei Rehen und Hirschen wird das gemacht, dass wir auch dort im oberen Bereich ein Band ziehen, was wir Tiere erkennen können. Dann können sie sich von der Höhe schon mal ein bisschen Eindruck machen. Die springen nicht rein und verletzen und verheddern sich. Das ist eine ganz wichtige Sache.
Ja, ja. Okay.
Und das geht natürlich bei allen anderen Tieren auch weiter, was wir vorhin auch schon hatten, diese Sichtbarkeit. Es muss erkannt werden, dass dort etwas ist.
Ja, darauf. Also wir hatten eigentlich immer nur die Litze und da muss ich schon gestehen, das war etwas, was wir vernachlässigt haben.
Ja. So, es gibt noch einen Punkt. Es wird ja viel mit Blau gearbeitet, mit der Farbe Blau.
Ja.
Da gibt es dann blaues Licht. Blaues Licht ist für Tiere fremd, wird auch als fremdes, als was für sie, weil blaues Licht in der Natur ja nicht vorkommt, empfunden. Die Farbe Blau, ja, es gibt Leute, die versuchen, einfach die Farbe Blau zu verkaufen, wird vom Wild besser erkannt. Stimmt nicht. Blau als passiv, als Farbe, das ist jetzt passiv. Ist einfach nur ein Grauton, nichts anderes. Wenn dieses Blau leuchtet, wenn irgendwas blau leuchtet, dann wird er schon als was Fremdes empfunden.
Ja.
Ja, und da versuchen doch einige mal Materialien und das Volk zu bringen, die einfach nur blau sind und zu sagen, ha, das wird von den Tieren aber besser erkannt. Das stimmt einfach nicht.
Okay. Ja. Otto, ich bin jetzt ein bisschen frei fliegend unterwegs und insofern passt drauf auf, dass wir alle Inhalte drin haben. Vom handwerklichen Zaun aufbauen ist, also wenn ich jetzt mit Litzen und Bändern arbeite, ist da noch irgendwas hinzuzufügen? Also mir fiel gerade noch auf die Wachstumsphase. Also wenn ich jetzt einen Maisschlag zum Beispiel umzäune, dann macht es ja wenig Sinn, das zu tun, wenn der schon hüfthoch ist. Da muss ich halt weit vorher
tätig werden. Es gibt ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Es gibt gewisse Gebiete, da wird schon der Elektrozaun mit dem Maisdrillen aufgestellt. Es gibt unterschiedliche Beizen. Die Saat wird ja gebeizt, damit die nicht ungeziefer ist. Und da gibt es verschiedene Beizen. Und es gibt Beizen, die wird von Wildschweinen recht gut vertragen. Die wird nicht abstoßen. Das heißt, die ganze Reihe, die gedrillt worden ist, wird wieder aufgenommen. wenn solche Beizen verwendet werden, dann muss der Elektrozaun schon vorher stehen. Mhm. Es gibt immer mehr Gebiete, da wird mit den Landwirten oder es sind ja ganz oft Energiewerte, die da mit Biogasanlagen arbeiten, so schon zusammengearbeitet, die Jägerschaft und die Landwirte, dass ein, zwei Reihen zum Zaun hin schon nicht mehr gedrillt werden, damit man Platz lässt, um Elektrozaun aufzubauen. Ja. Das ist, denke ich mal, für die Zusammenarbeit schon recht förderlich, um es nicht eskalieren zu lassen, wie es in einigen Gebieten mittlerweile ist, wo kein Jagdpächter mehr zu finden ist, wo es dann den berühmten Euro obendrauf gibt, weil die Schäden einfach zu groß sind. Ja, es geht dann weiter, Deckelung der Schäden. Ja, aber die Zusammenarbeit mit den Landwirten muss irgendwo sein. Es geht anders nicht. Es geht. Und vor allen Dingen, in dem Moment, wo ein Landwirt keine Entschädigung mehr erhält oder nur noch begrenzte, wo Schadensfall gedeckelt ist und Gesamtschäden gedeckelt sind, klappt die Zusammenarbeit hervorragend. Sehr oft sind eben ja auch Landwirte Jäger. Ja, das gibt es ja auch ganz viel. Und die wissen dann schon, was sie machen. Und die empfehlen das auch dem Umfeld, es so zu machen. Das andere bringt nichts. Das würde eskalieren nachher. Das geht nicht. Mhm. Ja. Ja. Ja, mit dem Bewuchs. Bewuchs ist nicht gut. Mhm. Ja. Ein guter Weidezaun hat keinen Bewuchs. Punkt. Vor allen Dingen, wenn der Zaun aufgestellt wird, empfehle ich freischneiden, mulchen. Dort, wo es zulässig ist, vielleicht sogar Chemieeinsatz. Deswegen zwei Reihen freilassen auf dem Maisschlag. Da wächst eh nichts mehr, außer Mais. Mhm. Dort dann den Elektrozaun raufzuziehen. Wenn man freischneiden muss, wirklich schön gut weit runter auf den Grund. Wenn dann ein einzelner Grashalm, das habe ich schon erklärt vorhin, dagegen wächst oder mehrere, wenn es frisches Grün ist, ein paar Stromschläge, dann sind die pflanzlichen Zellen zerstört und die Pflanze geht zurück. Ich sage immer, die wächst rückwärts, dann versucht der Nächste das. Es gibt das Märchen des sogenannten Freibrenns. Ja, das Gerät muss stark sein, sagen die, der muss den Zaun freibrennen. Genau, sage ich. So wurde die Transamazonica gebaut. Da hat man durch den Urwald drei Stromdrähte gezogen und alles ist freigebrannt worden. Das stimmt natürlich nicht. Bis zu einem gewissen Punkt lassen sich Gräser und Unkräuter damit bekämpfen, niederhalten. Aber wir reden ja bei einem Maisschlag auch schon schnell mal um 4, 5, 6, 7, 8 Kilometer oder mehrere, die zusammenhängen. Da reicht die Energie nicht mehr aus. Und wenn es dann noch geregnet hat, erstmal frisches Grün leitet sehr gut. Wenn es dann noch geregnet hat oder Nebel, einen feuchten Tag hat, dann bricht so ein System zusammen. Mhm. Genauso ist es, das gleiche Wirkung hat im Herbst eine trockene Distel und es hat geregnet. Mhm. Ja, die ist so elektrisch so leitend, das macht keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Und ich brauche ein starkes Gerät, um Bewuchs auszugleichen. Ja, passt ja bis zu einem gewissen Teil. Nur muss ich dann den Akku alle paar Tage wieder erneuern. Ja, ja. Und wenn ich dann noch Geräte habe, auch wenn wir schon bei diesem Thema Akku sind, es gibt ja Weidezaungeräte, die haben Tiefentladeschutz und es gibt Weidezaungeräte, die haben keinen Tiefentladeschutz. Jetzt alles in der 12-Volt-Technik. Tiefentladeschutz verhindert, dass der Akku zu tief entladen wird, ja, und dadurch kaputt geht, zerstört wird. Nur mal zur Technik, ein Akku wird vollgeladen bis 13,8, 14,4 Volt. Dann kommt er mit raus, wird an ein Weidezaungerät angeschlossen und dieses Weidezaungerät zieht Energie aus dem Akku. Die Spannung sinkt ab, so ganz langsam nähert sie sich dann mal der 12 Volt. Bei 12 Volt geht es dem Akku bestens. Da fühlt er sich am wohlsten. Aber wir nehmen weiter Strom ab, die Spannung sinkt, 13,8, 13,7, sinkt noch weiter, 13,6. Bei circa 13,6 Volt 13 sag ich schon, 11,6 Volt. Da erkennt das Weidezaungerät meine Spannungsquelle, der Akku, der wird langsam leer. Dann geht meistens irgendein Signal an, ein rotes Lämpchen oder eine rote LED fängt an zu leuchten oder zu blinken. Bei der regelmäßigen Kontrolle sieht der Betreiber, okay, jetzt muss ich den Akku laden. Wenn der Betreiber das nicht sehen will oder nicht sieht, dann sinkt die Spannung weiter ab. Die kommt irgendwann in den Bereich 11,4 Volt. Dann sagt das Gerät, so, wenn ich jetzt weiter Energie abnehme, dann zerstöre ich den Akku. Akku kostet immer so 150 Euro ungefähr. Mhm. Schaltet dann ab. So, das ist in vielen Fällen gut. Das ist in vielen Fällen auch nicht gut. Wenn ich jetzt dort eine Bullenweide habe und komme damit an, mit dem Argument, damit der Akku nicht zerstört wird, schalte ich den Strom vom Zaun ab.
Ja.
Ja, das erzählen Sie mal einem Richter, wo die Bullen ausgebrochen sind und in den Straßenverkehr geraten. Dann wird er sagen, also Sie haben doch das gerne euch wohl nicht angehen. Aus, wegen 150 Euro machen Sie hier, lassen Sie hier die Herde.
Ja.
Richtig im Profibereich, die arbeiten die zum großen Teil ohne Tiefentladeschutz und sagen, ist völlig egal. Die haben aber auch alte Treckerbatterien zum großen Teil, wo sowieso schon eine Zelle kaputt ist, die eh nie 14, noch was Volt hatten. Die lassen sie da dran noch laufen.
Mhm.
Ja, und es ist immer so eine, es ist eine zweischneidige Sache. Was will ich? Will ich den Schutz oder will ich ein bisschen Kosten sparen? Im normalen Bereich, auch bei Schutzzäunen, damit Schwarzwild nicht eindringt, empfehle ich Geräte mit tiefen Ladeschutz.
Mhm.
Ja, und wenn dann der Zaun einigermaßen sauber gehalten wird, dann, selbst wenn man es heute erkennt, oh, der Akku muss geladen werden, dann kann ich es immer noch morgen machen.
Mhm.
Wenn ich aber ganz viel Bewuchs dran habe, dann kann es morgen schon zu spät sein. Ja, das ist eine Sache, die muss man abwägen. Grundsätzlich ist ein Tiefentladeschutz eine feine Sache. Man muss nur damit umgehen.
Okay. Anwendungsgebiete vielleicht nochmal rein. Also da fallen mir jetzt gerade noch Dinge rein. Also wenn wir einen Aufbau durch haben. Also wie gesagt, lenk mit. Also jetzt gibt's ja irgendwie so den Bereich, wo ich Haus und Hof gegen zum Beispiel Waschbär verteidige oder Teiche gegen Fischreiher, solche Geschichten.
Ja, das ist... ja, Hukaman nenne ich dieses Tier. Hund, Katze, Marder.
Okay.
Hund, Katze, Marder, Waschbär, alles Mögliche. Fischreiher auch noch dabei. Ja, da arbeitet man sehr oft mit speziellen, mit besonderen Isolatoren. Ja, wenn ich jetzt einen Marder verbieten will, durch die Dachrinne ins Dach reinzugehen. Der Hauptzugangsweg bei Marder ist zum Beispiel zu über 80% ins Haus die Dachrinne. Der gelangt auf irgendeinem Weg in die Dachrinne und am untersten Ziegel oder eine Welle bei Wellplatten runter, rein, weg. Er ist dann im Dach und der hat ganz andere Vorstellungen von Wärmeschutzverordnung wie wir. Mhm. Er baut seine eigene Dämmung um, die wir nachher wieder richten dürfen. Dort arbeitet man dann mit mehreren elektrischen Drähten, in der Regel mit vier, sechs oder sieben, wo immer ein Draht, der erste Draht minus ist, der zweite plus, der dritte minus, der vierte plus. Das heißt, wenn ein Tier zwischen diesen Drähten durch will, berührt es immer zwei Drähte, berührt zwei unterschiedliche Potenziale. Zwei unterschiedliche Potenziale gleichzeitig berührt, bedeutet Stromschlag. Bei Marder, denke ich mal, leuchten ihm kurz die Augen auf und dann ist gut. Dafür gibt es auch noch spezielle Geräte, die arbeiten dann mit niedrigeren Spannungen. Ich habe ja eingangs schon mal gesagt, 1000 Volt sind in der Lage, einen Luftspalt von 1 mm trockener Luft zu überspringen. Diese Drähte haben nur einen Abstand von ca. 2 cm. Wenn die jetzt noch etwas im Wind schwanken, ein bisschen Luftfeuchtigkeit dazu kommt, dann knallt es nur noch am Zaun.
Mhm. Du sagtest gerade, die Augen leuchten, der ist aber noch vergrämend, also nicht tötend.
Nein.
Ja,
ich meine mit Augen leuchtend einfach nur, also der wird schon... Wenn der ein Kombi anhaben würde, würde er den ausziehen.
Ja,
in dem Moment, ja. Nein, der bekommt einen Schlag, das prägt wie.
Von der Örtlichkeit, also so irgendwie zwischen Dachpfanne und Regenrinne,
ja,
also da, dieser wird, Einstiegsbereich.
Ja, werden die Isolatoren an der Dachrinne montiert, nicht fest verschraubt, sondern nur geklemmt. Und dann werden die Isolatoren durch Richtung Dachziegel geneigt. Aber auch da ist wieder, der Marder weiß natürlich nicht, dass da Strom drin ist. Der denkt, hier bist du sonst immer super reingekommen. Ja, ach, diese Drähte, da gehe ich mal zwischendurch. Gesagt, getan und peng.
Ja, ja. Okay.
Und dann ist gut. Dann ist aus für ihn. Also der Marder wird dort auch, der ist ja auch, kann sich das ja auch einprägen.
Mhm.
Er wird dann nicht mehr dieses Haus aufsuchen und geht zum Nachbarn.
Ja,
und das kann man mit allen, das kann man mit sehr vielen verschiedenen Isolatoren machen. Das gibt auch so. Sechser-Isolatoren, wo sechs einzelne Isolatoren verbunden sind mit einer Schraube, mit siebenen, die haben zum Teil M6-Gewinde, damit kann ich mit besonderen Winkeln arbeiten. Ich kann Isolatoren, könnte einen Baum damit absichern, dann könnte ich die Isolatoren direkt in den Baum schrauben. Wenn ich das nicht möchte, nehme ich zum Beispiel Brettabschnitte. schraube in diese Brettabschnitte die Isolatoren, befestige die am Baum mit dem Spanngurt, kann dort auch wieder mehrere Drähte reinziehen, kann dann verhindern, dass Marder oder Waschbär den Baum raufklettern. Das wird in einigen Berliner Kleingärten, da habe ich das mal gemacht, damit die Leute auch mal vielleicht wieder eine Kirsche kriegen. Mhm. Weil die Waschbären kommen auch erst, wenn die schmecken.
Ja.
So, und solche Sonderanwendungen, da gibt es endlos viel, eben auch Fischreiher im Teich, Kräuteiche sind, ja, da gibt es sehr, sehr große Schäden eben auch. Und da spielt nachher der letzte Euro nicht die Rolle.
Ja.
So, beim Hausdach ist es so, ein Familienhaus neu eindecken, neue Dämmung machen, schnell mal 25.000, 30.000 Euro.
Ja.
Wobei so eine Dachrinnenabsicherung, da kann man so über den Daumen rechnen, pro laufenden Meter, also reine Materialkosten jetzt, nicht Montagekosten. Ja. Reine Materialkosten sind so 10 Euro pro laufenden Meter.
Okay.
Pro Fallrohr 50, neue Grundkostengerät und so ein bisschen Zubehör, wie Blitzschutz und solche Sachen, muss man so mit 150 rechnen. Mhm. 150 Euro rechnen. Ja. Wo wir beim Thema Blitzschutz sind, da fällt es mir doch wieder ein. Blitzschutz.
Ja.
Blitzschutz. Überhaupt Erdung haben wir noch nicht genügend gesprochen.
Ja.
Weidezaungeräte müssen ja geerdet werden, weil in der normalen Wirtschaft, in der normalen Anwendung, die Erde Minus führt.
Ja.
So, dieses Minus, die ist nicht Gott gegeben in der Erde, sondern die müssen wir einleiten. Und zwar pro Weidezaungerät muss das Minus geerdet werden.
Mhm.
Ich darf dazu nicht verwenden, eventuell vorhandene Hauserder, Blitzschutzerder, Wasserleitungen und so weiter. Es könnte zur Folge haben, dass, wenn ich jetzt das an die Wasserleitung mache, dass unter der Dusche mit mal der Duschkopf unter Strom steht und alle 1,2 Sekunden macht das Duschen keinen Spaß. Ist tragisch schon gewesen bei Tieren, dass die Tiere haben nicht mehr trinken können.
Ja.
Ja, gerade bei Pferden. Die trauten sich nicht mehr an die Tränke ran.
Klar,
ja. Wirklich schwerwiegend und ist schlicht und ergreifend auch aus sicherheitstechnischen Gründen verboten. Ich muss also die Erde immer separat erstellen. Das bedeutet Erdungsfehler einschlagen. Die sind 1 Meter lang, jedenfalls die bei uns. Und je nach Stärke des Gerätes muss ich mehrere einschlagen. Je nach Bodenverhältnissen muss ich mehrere einschlagen. Das heißt, je stärker ein Gerät ist, desto mehr Erdungsfehler muss ich einschlagen. Je trockener der Erdboden ist, desto mehr Erdungsstäbe muss ich einschlagen. Das kann in trockenen Gebieten dazu führen, dass ich 8 bis 10 Erdungsfehler einschlagen muss. Und zwar nicht auf einer Stelle, sondern Abstand zwischen den Fehlern immer 2 bis 3 Meter.
Okay.
Die müssen dann mit Kabeln verbunden werden.
Also ich sag mal so, dieses verstehe ich vom Prinzip her, aber wie messe ich es denn praktisch aus, wann genug Erdung da ist?
Am einfachsten kann man sich machen, indem man den Angaben des Herstellers vertraut. Bei der sind immer normale Bodenverhältnisse. Beim relativ starken Gerät heißt es 3 Erdungsfehler. Da kommt man schon mit hin. Man muss es jetzt nicht explizit genau machen, sondern das gibt da eine Möglichkeit, das zu messen, indem man erstmal das Gerät ausschaltet. Dann nimmt man sich einen Metallstab. Diesen Metallstab drückt man in die Erde und legt ihn gegen die Litze, gegen das Seil oder das Band. Das heißt, dass man praktisch einen Kurzschluss zur Erde macht.
Ja.
Dann schaltet man das Gerät wieder ein. Dann begibt man sich zu den Erdungsfehlern, die man ja eingeschlagen hat, fasst einen Erdungsfall an. Und soweit man reichen kann, fasst man mit der anderen Hand auf die Erdoberfläche.
Ja.
Wenn es dann stark kribbelt oder man einen richtigen Schlag bekommt, muss man mehr Erdungsstäbe einschlagen. Das heißt, es ist noch Übergangswiderstand zwischen dem normalen Erdreich und dem Erdungsfall vorhanden.
Also wie im richtigen Leben, wenn es nicht mehr wehtut, ist gut.
Richtig. Man kann es auch mit richtigen Zaunprüfern, mit digitalen Zaunprüfern messen. Das heißt, wenn alleine am Übergang mehr wie 600 Volt abfallen, muss man mehr machen.
Ja.
Aber das ist eine komplizierte Sache. Am einfachsten, wie gesagt, je trockener, je mehr. Zu viel Erden, also zu viel geht nicht.
Ja.
Man kann also nicht übererden.
Okay.
Ja, man kann sagen, okay, jetzt ist am Ende des Geldes, aber zu viel Erden geht nicht.
Ja.
Erdungen ausführen immer nur mit verzinktem Stahl. Die Verbindungskabel zwischen den Erdungsfehlern und als Anschluss zum Weidezaungerät auch immer nur mit verzinktem Stahldraht. Mhm. Der kann noch in Kunststoff ummantelt sein, da gibt es verschiedenste Sachen. Aber Zink auf Zink, wenn ich einen verzinkten Stahlpfahl habe und das Anschlusskabel ist auch aus Zink, das sind gleiche Materialien, wenn ich die miteinander verbinde, gibt es keine Kontaktkorrosion.
Da sind so elektrolytische Prozesse
richtig, quasi. Richtig. Vor allem, wenn man jetzt anfängt, Kupfer und Zink, die mögen sich sowieso nicht zu machen und dann kommt noch ein bisschen Feuchtigkeit ins Spiel, dann wird der Zink verbraucht und rostet. Dort, wo das Kupfer anliegt. Rost ist ein ganz schlechter Leiter. Also das kann ich mir von vornherein sparen. Das geht vielleicht für ein Jahr, aber dann nicht mehr. Immer mit gleichen Materialien und am besten mit verzinktem Stahl. Okay. Auch nicht mit Kupferstäben in die Erde stecken. Kupfer oxidiert, dann haben wir wieder das Problem. Übergangswiderstände. Ja. Und als Tipp, wer solche Anlagen betreibt, das sind ja fast immer stationäre dann, die auch mit 230 Volt sind, im Frühjahr einmal alle Erdverbindungen aufschrauben, bisschen reinigen, wieder festziehen und dann hat man auch über den Sommer gut davon.
Okay.
Ja. Zum Thema Blitzschutz noch. Auch wenn man sich vorstellt, man hat jetzt eine Weidezaunanlage, die ist nun ja nicht besonders geschützt. Das heißt, schwarze Wolken ziehen auf, ein Blitz schlägt entweder direkt in das Leitermaterial rein oder in unmittelbarer Nähe. Dann ist es in dem Moment einfach nur mal eine Überspannung, ohne dass man definiert, wie hoch die ist. So, diese Überspannung läuft durchs Leitermaterial Richtung Weidezaungerät. Im Weidezaungerät gibt es einen Sicherheitsabstand, wo ein Funke überspringen soll. Da nun aber keiner weiß, was wirklich ein Blitz macht, ob der sich ableiten lässt oder nicht, muss man bei netzbetriebenen, also bei 230 Volt betriebenen Weidezaungeräten und wenn diese Geräte in einem Gebäude untergebracht sind, bevor dieses Zaunkabel ins Haus geht, einen Blitzschutz installieren. Ob dieser Blitzschutz funktioniert, ist auch wieder zweitrangig. Dieser Blitzschutz bewirkt aber, dass in einem Schadensfall eine Versicherung nicht sagen kann, und wo ist hier jetzt der wirksame Blitzschutz? Es kann sein, wenn der Blitz die Leitung trifft, dann fliegt der Blitzschutz in einem Feuerball auseinander, trifft also das Weidezaungerät, das fliegt nochmal als Feuerball auseinander. Im schlimmsten Fall brennt es. Es kann sich dann aber keine Versicherung leistungsfrei sprechen. Oder anrechnen. Leistungsfrei sprechen ist schon schwer, aber so Anrechnung von 20-30% beim Schaden von Hunderttausenden ist natürlich auch viel Geld. Wie gesagt, das empfiehlt sich. Es gibt auch verschiedenste Blitzeinrichtungen, die man unterwegs am Zaun installieren kann. Da das basiert auch auf der Technik Abstand. Ja, da sind zwei Bleche, die haben einen definierten Abstand. Das sind meistens 2,5 Zentimeter. Das heißt, eine Spannung, die dann über 25.000 Volt liegt, würde diese Plättchen überspringen und direkt zur Erde abgeleitet werden. Wenn sowas oft genug gemacht wird, verspricht das einen gewissen Erfolg. Nur es gibt beim Blitz keinen Garantieschein. Normalen mobile Anlagen, so sie sich unter freiem Himmel befinden, müssen nicht geerdet werden. Wird eben zwar gelegentlich gemacht, aber es muss nicht sein.
Muss nicht geerdet werden.
Nee, muss nicht
geblitzschutzt werden.
Geblitzschutz. Dieser Blitzschutz wird ja auch wieder an die Erde angeschlossen. Ja. An die Erdung, an einen extra Pfahl oder an den entferntesten vom Gerät. Das sind nachher, da braucht man schon ein klein bisschen Schaltplan-Lesevermögen oder Schreibevermögen.
Okay.
Ja, und solche Sachen sind gut beschrieben. Gibt überall ja bei allen, es gibt ja heute keine Artikel mehr, die man einfach so kriegt, ist überall in der Beschreibung mal.
Ja.
Und da steht es auch schon vernünftig drauf.
Okay. Ja.
Des Weiteren gibt es noch Schalter, es gibt noch Zaunschalter, die werden auch oft im Zusammenhang mit Blitzschutzsachen gemacht. Das heißt, ich erde die ganze Zaunanlage schon mal. Ist ein bisschen umstritten. Aber es gibt Einrichtungen, wo ich zum Beispiel einen Schalter mit 3 Stellungen habe oder 4 Stellungen, mit 3 Stellungen. Schaltung 0 heißt aus, Stellung 1, Zaun 1 ist in Betrieb, Stellung 2, Zaun 2 und dann kommt eine Mittelstellung, Zaun 1 und 2 ist in Betrieb. Das ist, wenn ich mal die Tiere dort habe, mal dort habe und so weiter.
Ach so, okay.
Sowas gibt es schon. Ja. Es gibt sehr viel noch Zubehörartikel. Es gibt Signalisierungen, die man über SMS, wo man über SMS eine Alarmmeldung bekommt, Zaun ist außer Betrieb oder die Spannung ist unter 2 oder 2.500 Volt gesunken.
Ja,
sowas gibt's alles, ist sehr, sehr aufwendig. sehr kostenintensiv. Setzt natürlich auch immer voraus, dass dann das Gerät in einem Gebiet ist, wo Handyempfang vorhanden ist. Ne?
Ja, Zuverlässigkeit ist wahrscheinlich auch eine Frage. Ne?
Richtig. Okay. So. Dann gibt es noch verschiedenste Signalisierungseinrichtungen, die man auch über weite Strecken erkennt. Kontrolllichter, die man wirklich weit sieht. Nur haben so ein weit sichtbares Kontrolllicht auch den Nachteil, dass sich Zweibeiner angezogen fühlen. Mhm. Was ist da? Was blinkt denn da? Und sehr oft hat es dann auch ausgeblinkt.
Ja.
So, und genauso die Sache blinkende Einrichtungen in den Zaun zu hängen, um den Tieren zu sagen, guck mal, hier ist was Interessantes. Dann einen Stromschlag auszugeben und dass die Tiere später eine Verbindung herstellen zwischen dem Blinken und dem Schmerz. Ja, kann aber muss nicht. Kann aber muss nicht.
Ja, genau. Ja. Ne. Mobiler Zaun war noch so ein Stichwort. Also das ist ja jetzt auch eine neue Herausforderung, insbesondere für die Schäfer, die hütenden Fraktionen.
Ja. Ja, also ganz, ganz mobile Zäune. Die meisten Vorschriften, die es gibt, oder angenommen, andersrum angefangen, es gibt ja zur Prävention Managementpläne. Alleine das Wort Managementplan.
Also du redest jetzt über Wolf.
Ja, okay. Mit Schäfern, zusammen mit Schäfern. Allein dieses Wort Managementplan macht dem Tier ja schon Angst. Ja, nur die ganzen Managementpläne reden auch von Prävention. Risse und Anschaffung von Material werden aber immer nach dem ersten Schadensfall bezahlt. Das zum Thema Prävention.
Ja, also der ist wieder vollständig privatisiert und also ja noch nicht mal sozialisiert, die Prävention.
Richtig so. Ja. Und das ist ein ganz großes Problem auch für die Schäfer.
Also es ist ja eh erstmal kein Handwerk, mit dem man sich die Taschen voll macht.
Richtig.
Die Schäferei.
Richtig. Ne? So, und wenn dann Bundesländer in einem eng begrenzten Gebiet sagen, okay, das ist jetzt Wolfsgebiet, wir zahlen Unterstützung für Anschaffung von wirksamen Schutzmaterial, dann ist es unterschiedlich. Es gibt Bundesländer, die zahlen alles, haben aber eine Obergrenze. Hm. Es gibt Bundesländer, die sagen, wir zahlen 80%. Es gibt Bundesländer, die sagen, wir zahlen 75% der Anschaffung. Da kommen aber schnell mal ein paar tausend Euro zusammen, die für den Schäfer nachher zu bezahlen sind noch. Hm. Ja, von der Restsumme. Und wie du schon sagst, es ist kein Gewerbe, wo richtig viel Geld bewegt wird, wo richtig Vermögen mitgemacht werden können. So, und für solche Sachen gibt es in diesen Managementplänen steht dann drin, was es als Minimalschutz erforderlich ist. Manchmal von Bundesland zu Bundesland natürlich verschieden. Es ist ja, jedes Bundesland macht was Eigenes. Jeder schreibt andere Zahlen rein. In den wenigsten ist es optimal geregelt. Da redet man, oder zurzeit wird davon ausgegangen, ein Zaun von 90 Zentimeter ist hoch genug, wenn er vernünftig unter Strom steht. Andere Bundesländer sagen, wir brauchen einen Zaun von 1,5 Meter, 1,6 Meter. Ein Netz, wohlgemerkt. 1,5 Meter, 1,6 Meter. Andere Bundesländer sagen, wir brauchen 1,20 Meter. Ein 1,20 Meter Netz ist wahnsinnig schwer. Und beim Schäfer ist Zeit auch Geld. Hm. Der kann da nur eine Rolle zur Zeit aufstellen. Eine Rolle, das sind 50 Meter drauf. Dann gibt es auch Netze, die haben eine Erhöhung. Stellt er einmal das Netz auf, dann muss er nochmal rumlaufen und ein Band einzuziehen. Soll den Wolf dann abschrecken. Hm. Ja, es gibt nur einen Rudel, nachgewiesenermaßen, irgendwo hinten bei Dresden, dass die Fähigkeit hat, überhaupt zu überspringen. Alle anderen überspringen nicht, die untergraben mehr. Mhm. Das heißt, so ein Netz muss auch unten gesichert werden. Ja, das ist ein ganz heikles Thema, eben weil jedes Bundesland was anderes macht. Es laufen zurzeit jetzt Bemühungen, jetzt endlich mal zumindest die Länder zusammenzuziehen, damit es überall einheitliche Pläne gibt. Ich kenne einen Schäfer hier aus Nordrhein-Westfalen, der ist sehr viel in Niedersachsen tätig. Mhm. Ja, sein Betriebssitz hat er in Nordrhein-Westfalen. Seine Weiden, die er nutzen kann in Niedersachsen, der hat natürlich große Probleme, um überhaupt mal irgendwo Anträge zu stellen.
Ach. Ja. Also die schicken den quasi immer im Kreis. Also.
Ja. Ja. So, und der hat mir auch gezeigt, wie man mit Netzen richtig umgeht. Ja. Ein Schäfer, hatte ich nie gedacht. Aber die können damit richtig, und das muss was schaffen. Ne? Das ist ein großer Schäfer, der hat 2.500 Schafe.
Ja, in einer Herde?
Nein, in mehreren Herden.
Okay.
So, und das ist natürlich sehr schwer in Hand zu haben, das Ganze.
Ja.
So, und wenn da jetzt mal Wölfe rankommen, in die Nähe kommen, wie man das alles wirksam machen will. Zum Thema Wolf noch weiter ausgeholt, gibt es ja auch Herdenschutzhunde. Ja, das sind die Hunde, die nachts die Herde bewachen, die wirklich auf alles, was der Herde gefährlich werden kann, losgehen, auf alles.
Ja, die werden quasi in der Herde schon gewölft, geworfen und wachsen mit der Herde auf und denken, sie sind ein Schaf.
Richtig, aber alles ist dann Bedrohung. Es kann auch ein Jogger sein, Fahrradfahrer, ein Schäfer kenne ich, der ist aus der Versicherung geflogen, weil die Schäden zu groß wurden, die seine Herdenschutzhunde angerichtet haben.
Also was haben die konkret getan in dem
Fall? Die haben Jogger angefallen und Fahrradfahrer vom Rad geholt.
Okay.
Ja, und auch mit richtig fiesen Verletzungen. Also da war schon was gefährlich. Und mit Herdenschutzhunden allein ist ja nichts getan.
Im Vergleich zum Wolf sind die also das größere Problem.
Richtig. So, Herdenschutzhund ist nur für die Nacht da. Hm. Herdenschutzhund wird auch nie hüten. Also ich brauche Herdenschutzhunde für die Nacht, ich brauche Hütehunde für den Tag.
Hm.
Da gibt es den einen, wie gesagt, den ich kenne, der hat dafür extra Anhänger sich bauen lassen für Hunde. Ja. Also der kommt mit, wenn nachts die Herdenschutzhunde runterkommen, nimmt er die Hütehunde aus dem Anhänger raus, dann kommen die Herdenschutzhunde rein und können sich da dann ausschlafen über Tag. Weil das soll eine anstrengende Arbeit für die sein, die Herde zu bewachen. Dann gibt es schon Schwierigkeiten, dass die Herdenschutzhunde jetzt erst so weit sozialisiert werden, dass sie überhaupt mit Menschen vernünftig klarkommen. Das hat man am Anfang nicht gemacht. Mhm. Da hat man auch sehr aggressive Rassen reingenommen, wo es sinnlos ist, wo die sich wirklich nicht sozialisieren lassen. Und wenn dann andere Hunde vorbeikommen, also die Hütehunde, und die Herdenschutzhunde auf die Hütehunde losgehen, dann gibt es ganz, ganz große Probleme.
Mhm.
Ja. Mhm. Das ist ein großes Problem. Ein großes Problem für die Schäfer, wenn man die hört, die haben zurzeit nicht mehr viel Lust, besonders in Wolfsgebieten oder wo schon Risse vorgekommen sind, die haben nicht mehr viel Lust und die Zahl der Schafhalter geht schon zurück.
Also diese Beweidung durch Schafe ist ja auch was sehr Wichtiges. Also wenn ich so über Deichschutz und auch Landschaftspflege, Lüneburger Heide ist ja eine Kulturlandschaft, die nur deshalb überhaupt erhalten bleibt. Und das ist wirklich eine Katastrophe. Ne?
Wir als Gesellschaft wollen, dass die Natur gepflegt wird.
Ja. Ja, also Natur ist ja immer ein wachsweicher Begriff.
Richtig. Ich sage dann immer
lieber Kulturlandschaft.
Ja,
weil
möchten wir gepflegt haben. Das heißt, dafür haben wir die Schafe und Ziegen.
Mhm.
So. Und nun möchten wir aber auch den Wolf. Das heißt, der Wolf ist in der Lage, einen Schäfer, wenn es extrem kommt, wirtschaftlich zu ruinieren. Das ist ein Ereignis, was wir als Gesellschaft wollten.
Mhm.
Wir können aber nicht auf der einen Seite die Pflege oder das Bewirtschaften von Kulturlandschaften wünschen, und gleichzeitig einem Tier erlauben, sich dort frei zu bewegen und die Herden zu zerstören.
Mhm.
Das geht nicht. So, und nur mit diesen Abwehrmaßnahmen, die dann immer spät greifen, wo ein Tier schon die Einladung ins Restaurant gehabt hat, ist sehr schwer. Und wie du sagst, Deichbereiche, Küstenbereiche, das ist gar nicht möglich, überhaupt Zäune zu errichten. Das ist bisher so gewesen. Eine Weide ist begrenzt durch Gräben. In den Gräben steht Wasser. Das ist eine natürliche Grenze für Schafe. Der Zugang der Weide ist meistens ein Metalltor oder ein Holztor. Wenn jetzt eine Schafherde auf diese Weide raufkommt, wird das Tor aufgemacht, Schafherde rein, Tor zu. Mhm. Wenn sich jetzt Wölfe in der Gegend aufhalten sollten, die überspringen die Gräben ohne Problem.
Mhm.
Dieses alles einzuzäunen, ist nicht möglich. Es werden zigtausend Kilometer werden.
Mhm.
Mit allen Folgen für andere Tiere, die sich in solchen Zäunen verfangen werden.
Mhm.
Das ist nicht machbar. Das geht nicht. Deswegen sehe ich das ein bisschen kritisch, dem Wolf freie Hand zu geben.
Mhm.
Nur die andere Seite ist, das ist erwiesen, dass sie innerhalb von ein paar Tagen ein paar hunderte Kilometer zurücklegen können.
Ja, deshalb ist die Ausweisung von Wolfsgebieten ja eigentlich auch relativ absurd. Ne?
Richtig. Höchstens besendern, wenn die jetzt ein Gebiet verlassen, dann aufspüren und wieder zurückbringen. Aber es ist nicht machbar. Es ist nicht machbar.
Eieieiei.
Das ist ein wirklich heikles Thema. Und ich weiß nicht, also wir sprachen vorhin schon mal darum, dass der Wolf nicht im Jagdrecht ist. Gut, ich für mich sage, muss die Politik entscheiden. Ich habe dazu meine eigene Meinung und die sagt, also das aus dem Jagdrecht rauslassen, das geht nicht.
Also wenn man die Sanktionen vom Naturschutzrecht und dem Jagdrecht nebeneinander legt, dann sind die ja im Jagdrecht sehr viel schärfer. Und selbst wenn er eine ganzjährige Schonzeit bekommt, ist er im Jagdrecht besser geschützt. Und verkauft wird ja gerne andersrum. Sobald er im Jagdrecht ist, würden alle Jäger
erlegen.
Das ist ja was ein
alle.
Totaler Quatsch. Ist,
natürlich, ne? Alle Jäger.
Ganz schlimm
sind wir ja.
Ja. Ja. Ja, wenn so ein Wolf in eine Herde reingeht, dann nimmt er sich ja immer nur so viel, wie er essen kann. Ne?
Nein, er macht so viel Beute, wie er kriegen kann.
Also vom Hühnerstall kennt man ja, dass der Fuchs halt irgendwie geradezu in den Rausch kommt.
Ja, der macht so viel Beute, wie er machen kann. Der weiß ja nicht, was morgen ist. Mhm. Das ist ein Marder genauso. Ja, also der Wolf, der in die Herde reingeht, ich sagte ja gerade da oben im Kieler Raum, Kieler Eckernförde, 52 tote Schafe und Lämmer, der macht so viel Beute, wie er ihn kriegen kann. Mhm. So, und dann der Jagdinstinkt wird ausgelöst und er macht Beute. Das ist, wenn er nur ein Tier entnehmen würde, okay, ist die Diskussion noch eine ganz andere.
Also aber irgendwie ist der ja so, wie man es dem Jäger immer vorwirft. Ne?
Ja. Ja.
Ja, ne?
Das, wir haben im Internet gerade eine neue Grafik. Da wird ein Dorfwolf dargestellt, wie er mehrere Schafe gerissen hat und frisst. Und das ist schon eine harte Szene. Da haben wir schon bitterböse Mails draufgekriegt, wo gesagt wird, also das hätten wir doch nicht nötig, mit so reißerischen Bildern zu arbeiten. Der Wolf ist nicht blutrünstig. Ich am liebsten hätte ich geantwortet, doch. Aber es kam noch eine andere Frage vor, da ging es um ein Zaunproblem. Ich habe dieses in der Antwort völlig draußen vorgelassen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist Tatsache. Es wird nur von einigen Gruppen ausgeblendet, wie es wirklich abläuft. Der Wolf ist nicht das Tier, das nur sich zu 0,2% von Nutztieren ernährt. Es kommt immer auf das Gebiet drauf an. Ja, das nehme ich nicht so hin.
Tötet er denn tierschutzgerecht, also sofort tötend, wie es der Jäger?
Also ich denke mal, besser wie eine Kugel. Schneller wie eine Kugel, auf jeden Fall. Ja. Doch, muss man von ausgehen, sonst würde das ja nicht so dargestellt. Nein, das ist natürlich sehr qualvoll. Ja, wenn Schäfer morgens auf die Weide kommen und die finden da wild verstreut, zum Teil auf dem Haufen tote und halb tote Tiere, das ist nie irgendwo tierschutzgerecht. Das kann nicht tierschutzgerecht sein. Mhm. Ja, das kann es nicht sein.
Also das ist wirklich Wildnis, echte Wildnis.
Vor dem Hintergrund, immer vor dem Hintergrund, vor 150 Jahren ist er ausgestorben. Vor 150 Jahren hatten wir eine ganz andere Herdenwirtschaft mit Schafen und Ziegen. Mhm. Und auch mit Rindern. Heutzutage ist die größte Gefahr geht vom Straßenverkehr aus. Es hat schon Leute gegeben, da müssen wir eben zur Not auch Straßen sperren, damit der Wolf sich frei bewegen kann. Es passt einfach. Es passt nicht, dass ich vor 150 Jahren habe ich Viehherden gehabt. Die haben die Herde bewacht, mit Hunden natürlich auch. Mhm. Und dem Wolf wurde nachgestellt. Deswegen hat er schon mal einen Bogen um den Menschen gemacht. So, heutzutage haben wir eine ganz andere Weidewirtschaft, eine ganz andere Herdenwirtschaft. Die findet zum großen Teil ohne den Menschen statt. Ja, dass Tiere eingezäunt werden, dass Tiere nachts draußen bleiben, das hat es früher nicht gegeben. Früher blieb keine unbewachte Herde draußen. So, ja. Und das sind Sachen, die, wie will man es heute machen?
Ja, zurück nach früher irgendwie, ne?
Ja, Straßenrückbau. Als großer Straßenrückbau auf jeden Fall auch, ja.
Ja.
Oder eben genügend Viehherden einstellen.
Ja, ein gigantisches Thema.
Ja, ja.
Vielleicht nochmal den Zaun zusammenfassen. Also wenn ich relativ einsam wohne, also es gab ja mal, ich glaube in der Uckermark war es halt auch ein Übergriff auf einen Haushund, bei einem recht einsam gelegenen Forsthaus. Also ist es ja so, dass ich dann halt eben mein Grundstück auch einzäunen muss. Also die Empfehlungen waren ja jetzt irgendwie gegen Untergraben gesichert und überspringen sind die Ansichten schwanken zwischen 90 Zentimeter
und 1,20 Meter
so in etwa. Ja. Also das ist dann eine Maßnahme, die ich sichernd ergreifen
muss. Wichtig ist da eben auch, bei Erstkontakt muss ein wirklich ein harter Stromschlag erfolgen, damit das prägend ist. Und nicht erst im Nachhinein. Okay. Ja, das ist das große Problem, dass wir heute einen Riss zulassen und erst danach in die Prävention einsteigen. Das wird nichts.
Ja, das ist in der Tat ein Quatsch. Also ich habe auch mal, ich weiß jetzt nicht, ob es nur Gerüchteküche ist, aber eine Schafherde oder vielleicht auch bei anderen, aber bei Schafen habe ich es eben gehört, die halt einmal einen Wolfsbesuch hatte, die ist quasi nicht mehr zu hüten.
Ist mir so nicht bekannt.
Nee, nicht also, so gehört?
Nee. Okay. Ich habe also wohl davon gehört, dass sie dann sehr weit verstreut waren, anschließend. Tote Tiere in größerem Umkreis gefunden worden. Aber so ist mir das nicht bekannt.
Okay.
Das ist mir so nicht bekannt. Ne?
Ja, gut. Klären ist ja auch wichtig.
Ja.
Irgendwas, was wir noch hinzufügen müssen?
Ja, es gibt kein Tier, was sich nicht irgendwo hüten oder abwehren lässt. Man kann Strom für alles anwenden. Für alles. Ja, es ganz egal wo. Ich habe schon gesagt, es gibt ja Probleme beim trockenen Boden, wenn der Erdboden ausfällt als Minusleiter, als elektrisch Leitender. Zum Beispiel, wenn große Trockenheit ist. Ja. Wüste Sahara zum Beispiel, Gebirge, Fels, trockener Fels ist elektrisch nicht leitend. Es ist aber auch trockener Schnee nicht leitend. Trockener Schnee, das kann sogar in Deutschland, haben wir es auch schon gehabt, wenn wir einen besseren Winter mal hatten, dass mit mal Elektrozäune nicht mehr funktionieren. Aber da ist auch ein Hilfsmittel dann, wenn man zum Beispiel einen Draht nur hat oder eine Litze hat, bei Schaf- oder Rinderhaltung, dann zieht man eine zweite mit Minuspotenzial dazu. Wenn sich dann das Tier dagegen lehnt, beide berührt, gibt es einen heftigen Schlag. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache und wir haben, das macht das Ganze so interessant, unheimlich viel exotische Anfragen nach allen möglichen Sachen. Ziegen in der Nordsahara wurden auch im Naturschutzprogramm gemacht. Ich habe Geierfressanlagen mit Photovoltaik gespeisten Weidezaunanlagen für Griechenland konzipiert. Dort werden die Geier gefüttert und dort gibt es Wildhunde. Ja. Und die Wildhunde haben den Geiern immer das Aas weggefressen. So, jetzt hat man da Plätze errichtet, wo das Aas abgelegt wird und da ist rundherum eine Weidezaunanlage und seitdem werden die Geier auch wieder satt.
Irre.
Ja. Ich weiß von Lemuren auf Madagaskar, die dort nicht ferngehalten werden, sondern die da auf Grundstücken gehalten werden, auch mit Elektrozäunen. Ja, das sind so Highlights, die es dort gibt. Es gibt, wie gesagt, vom Zoo her, ich habe in der letzten Woche mich mit einem Zoo unterhalten, da ging es ums Faultier. Ja. Die Faultiere haben entdeckt in ihrem Gehege, dass dort Holzschindeln sind und die abgerissen werden können. Die können sie abreißen, ja, und dann dahinter ist eine Elektroanlage. Und das finden die Betreiber nicht so lustig, dass die Faultiere Zugang zu dieser Elektroanlage haben. Es könnte ja doch einiges passieren. Und da arbeite ich sehr viel mit Fotos, die eben von den Kunden oder von denen, die beraten werden möchten, rübergemailt werden. Oder Zeichnungen, was kann man da machen? Und wie gesagt, es gibt sehr viel. Wir haben unter anderem, wenn ich das so nochmal sage, gerade was Marder und das Kfz betrifft, ist ja auch immer ein Thema. Es gibt ja die Möglichkeit, im Motorraum elektrische Kontakte zu verbergen. Wenn der Marder dagegen kommt, bekommt er einen Schlag. Nur ist das ja auch schon sehr spät. Dann ist er schon im Motorraum. Wir haben da so eine Matte, die legt man unter das Auto, unter den Motorraum. Das sind mit Edelstahlreifen drauf. Die sind immer, der eine wird mit Plus, der andere mit Minus. Plus, Minus versorgt. Und der Marder rennt dort drauf. Und er, nach zwei Schritten, steht er garantiert Plus, Minus. Und auch dann ist er wieder verschwunden. Ja, okay. Es wird auch sehr erfolgreich gemacht, solche Sachen. Also es gibt fast nichts, wo man, wo man im asiatischen Raum, im afrikanischen und in Südamerika wird Elektrozaun auch zur Gebäudesicherung sehr viel eingesetzt. Mhm. In Südeuropa fängt das auch langsam an, damit Leute ihr Hab und Gut schützen vor Einbrechern. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Schiffe ausgerüstet mit Piratenschutzanlagen. Auch das reine Weidezauntechnik.
Ach echt, dass die von außen nicht kapern können?
Ja. Ja. Und wenn dort einer rauf will auf so ein Schiff, dann muss er immer über die Reling. Das heißt, wenn er die Reling berührt, die Reling ist gleich Erde und oben ist ein Stromdraht drauf. Und da sind dann natürlich heftige Sachen drauf. Und wer dort anfasst oder mit dem Handschuh dagegen kommt, der bekommt schon einen heftigen Schlag, ja. Und wir haben, meines Wissens nach, sind alle Schiffe, die so ausgerüstet waren, bisher heil zurückgekommen. Toi, toi, toi.
Ja,
das ist natürlich, das sind auch für mich immer mal Highlights, mit denen man umgeht. So spezielle Sachen. Entweder, ja, groß. Ich erwähnte vorhin die Braunbären im Balkan und Österreich, die dort dann bei Bienen gehen, da hat dann ein slowenischer Bauer erklärt, ja, oder Imker erklärt, er macht das noch anders. Er hängt zum Beispiel leere Sardinenbüchsen in den Zaun. Von dem Geruch, Sardine, ich denke mir mal, Sardinenbüchse, wenn die in der Sonne waren, die hat ja auch einen speziellen Geruch.
Ja.
Auf jeden Fall fühlen sich die Bären davon magisch angezogen, zusätzlich zum Honig, schnüffeln an dieser Blechdose. Die Blech ist dann elektrisch geladen und danach möchte er gar nicht wieder daran gehen. Und das gibt so, das sind so diese ganzen Anwendungen, diese ganzen Fälle aus der Praxis. Je länger man in diesem Thema tätig ist, desto mehr Wissen kriegt man.
Mhm.
Ja, und gerade so diese speziellen Sachen, da wird auch sehr viel übers Internet weitergetragen. Wenn man zum Beispiel das Thema Katzenzaun, da tut sich auch sehr viel. Da gibt es sehr viele, die auf uns verweisen, denen wir entsprechend weitergeholfen haben. Auch bei Katzen gibt es so ganz spezielle Sachen. Katzen dürfen, sollten nicht in Einzellitzen gehalten werden, sondern nur in Netzen. Mhm. Weil die das Vermögen hat, die holt sich einmal ihren Schlag und nach einer Stunde oder zwei überlegt sie sich, so, jetzt gucke ich mal wieder raus in die hässliche Welt, setzt sich vor den Zaun und merkt, wann dieses Feld sich aufbaut. Mhm. Ja, und wenn da 15, 20 Zentimeter Abstand zwischen den Litzen ist, dann wartet sie den Schlag ab, hebt ab und springt durch. Und das war es dann. Also während bei einem Netz man ja noch eine zusätzliche mechanische Sicherung hat, die Katze kann nicht durchspringen und eine Katze überspringt kein Netz. Eine Katze überspringt nur in Panik Sachen, die höher wie 30, 40 Zentimeter sind.
Ja. Ja,
weil der Mensch sagt dann wieder, ja, wenn die Katze jetzt aber in dieses Netz reinspringt, das weiß die Katze nicht. Dieses Netz ist für die Katze einfach nur böse, weil sie einmal wehgetan hat.
Ja.
Okay. Ja, und das sind so Sachen, die müssen wir Kunden auch, oder es ist gut, wenn wir das Kunden vermitteln, weil die können das nicht sonst verstehen. Es ist eben nun mal ein, komplexes Thema.
Ja, es ist halt, ich sag mal, das Verhalten der einzelnen Tierart gegenüber dieser künstlichen Barriere ist ja schon mal irre interessant. Und ich sag mal, wenn ich mal so gedanklich da reingehe, dieses Thema, also was wir ja als Menschen seit irgendwie 10.000 Jahren tun, ist halt der Wildnis unseren eigenen kultivierten Lebensraum abringen. Und ich sag mal, der Zaun ist eigentlich so das Symbol dafür, ne?
Ja.
Und ja, ich meine, genau an der Stelle wirksam tätig zu sein, ist ja auch etwas sehr Verantwortliches. Also wie ich ja vorhin gelernt habe, selbst im Artenschutzbereich, also wenn die Geier gegen die Wildhunde da halt irgendwie geschützt werden müssen.
Ja, das sind, wie gesagt, so solche Sachen und deswegen habe ich auch gute Drähte zu den ganzen Naturschutzorganisationen. Ja, auch ich bin nicht immer deren Meinung, das muss ich auch nicht sein. Aber es ist natürlich wichtig auch. Und gerade in dem Bereich sind sehr, sehr viele, die überhaupt nicht vertraut sind mit der Funktion von solchen Zäunen.
Mhm.
Ja, die wirklich nicht vertraut sind damit. Und das ist dicke Bretter bohren. Ganz dicke Bretter bohren, dort tätig zu werden und zu sagen, so Leute, jetzt aber ordentlich. Mhm. Oder Vorschriften, Verwaltungsvorschriften, die erlassen werden, wo es dann um elektrische Werte geht, die schlicht und ergreifend nicht richtig sind, falsch sind, wo ein Hüttensohn nicht klappt. Ich kann nicht vorschreiben für einen Wolfsschutzzaun mindestens ein Joule Entladeenergie, während ich für Schafe schon 3 Joule brauche. Ja, also das geht einfach nicht. Und das sind so, wenn die Verwaltung losgelassen wird, dann kommt sehe oft was Gutes bei raus, aber nicht immer. Das ist natürlich...
Das war vorsichtig formuliert.
Ja.
Okay, aber du musst dich nicht verbessern.
Ich muss noch ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, nee, klar.
Ich kann nicht... es gibt so mehrere Denkarten, die man auch, was man auch machen muss. Ich werde mich nie verbiegen. Also, aber es gibt natürlich andere Ansichten und ich behaupte auch nicht, dass meine immer die richtigen sind. Ich erwarte von anderen auch, die anderer Meinung sind, dass sie mich respektieren. Ich respektiere schon viel, wenn sich das einigermaßen zusammenbauen lässt. Aber es gibt mittlerweile auch viele Themen, die sich nicht mehr zusammenbauen lassen.
Ach, ich war hier in Köln jetzt auch mal bei einer Führung einer nicht jagenden Naturschutzorganisation. Ich muss ja immer über Wörter nachdenken, ne? Wir sind ja die jagenden Naturschützer. Ja. Und habe eigentlich, ich meine, da gehe ich auch mit einem Grummel in den Bauch hin, aber ich stelle eigentlich unterm Strich fest, dass die sich freuen, mal ein Gespräch über den, über den Zaun quasi zu führen mit den anderen. Und die lernen eine Menge dabei und ich habe da auch viel dabei gelernt und also miteinander reden ist immer sinnvoll.
Ja, überhaupt miteinander reden ist sinnvoll.
Ja, überhaupt damit anzufangen und das dann halt eben auch noch mit der Bereitschaft zu tun, was mitzunehmen. Ne?
Ja, also das ist, ich komme immer wieder drauf, auf diese kleine lackierte Glaskugel, wenn man dran anfängt zu kratzen. Aber wenn ich irgendwo sitze und sitze vor der Glaskugel und erwarte nur diese Erkenntnis aus dieser Kugel, das wird nichts. Ich muss schon ein bisschen was das für tun. Ja?
Genau.
Ich muss schon ein bisschen investieren. Und ich muss vor allen Dingen investieren Offenheit. Ja? Es gibt auch das Gegenteil, was mir schon passiert ist, da bin ich auf eine Erfindung reingefallen. Also da gab es eine Erfindung zu einem Leitermaterial, von dem ich total überzeugt war. Dann habe ich mir die ersten Tests angeguckt und gesagt, das ist ja genial. Dann habe ich diese Tests nachgestellt. Ist genial. Nur habe ich 14 Tage gebraucht, um zu hinterfragen, und wie verhält sich das mit normalem Material? Genauso. das haben wir noch rechtzeitig die Kurve gekriegt. Aber man muss natürlich auch aufpassen, gerade wenn man sich spezialisiert hat oder sehr weit in einem Thema drin ist, dass man nicht auch schon anfängt, wieder Scheuklappen zu kriegen. Ja. Auch da ist es nicht immer so ganz einfach zu sagen, bin ich jetzt noch offen genug? Bin ich auch selbstkritisch genug? Ist ganz wichtig. Ja. Ist ganz, ganz wichtig, selbstkritisch zu sein mit so Sachen. Ja, jeder denkt für sich, er ist da, ja gut, hat das Tollste und Beste erfunden. Aber man muss auch wirklich manchmal sagen, so ein bisschen wie früher in der Schule mal zum Nachbarn gucken. Ja. Ist das Ergebnis vielleicht nicht ein bisschen besser wie das, was man hat?
Also wenn man über Forschung so nachdenkt, man muss sich ja klar machen, das war ja vorher schon da. Ich habe es ja nur entdeckt. Richtig. Und was andersrum halt auch bedeutet, da ist noch ganz viel, von dem man einfach nur noch nichts weiß.
Ja,
und dann kommt man, glaube ich, so in die richtige Demut rein. Ja. Und andere wissen auch viel.
Selbstverständlich.
Machen wir Deckel drauf, ne?
Ja, gut.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Otto. Das war ein
ich mich bei dir.
Spannender, impulsgebender Austausch mit dir.
Richtig, vielen Dank. Womit wir beim Thema sind, Impuls geben, ja.
Genau, ne? Okay. Ja, und ja, euch vielen Dank fürs Zuhören, Kommentare unter die Sendung und ja, wenn irgendwelche Fragen auftauchen, Otto ist sicher einer, der gerne sein Wissen bereitstellt. Vielen Dank. Tschüss.